Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier wie immer mit meinem, in den letzten Episoden habe ich dich kongenialen Partner genannt und das mache ich heute wieder, Oliver Hahn. Hallo.
Hallo Lukas. Ich finde das super, wobei ich mir gerade nicht so sicher bin, ob ich weiß, was kongenial bedeutet, beziehungsweise was der Unterschied zwischen genial und kongenial ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Zum Glück sind wir hier in einem Literaturpodcast, wo wir uns mit Worten beschäftigen. Ja. Deswegen recherchieren wir das in Folge 100 oder so.
Wir können nur hoffen, dass das Wort in keinem der Romane und Kurzgeschichten vorkommt, die wir jetzt lesen oder lesen werden.
Ja, dann müssten wir es wirklich googeln und uns damit beschäftigen.
Dann müssen wir es wirklich machen, ja.
Ja, ja, wir haben wieder eine Kurzgeschichte aus einer Kurzgeschichtensammlung, die sich Axiomatic nennt, zu Deutsch axiomatisch. Aus dem Jahre 1995, von Greg Egan. Und es ist die Kurzgeschichtensammlung, die diesen Titel trägt, aber wir lesen auch die Kurzgeschichte, die genau diesen Titel trägt, die sich in diesem Kurzgeschichtenband finden wird. Axiomatic, wir haben von dieser Kurzgeschichtensammlung die Version aus dem Jahr 2008 aus dem Gollancz Verlag gelesen. Das ist ein Ableger der Orion Publishing Group in Großbritannien. Und bevor wir in diese Geschichte rein starten, können wir euch kurz mal ein bisschen was dazu erzählen, wer eigentlich Greg Egan ist. Das ist ein bisschen komplizierter, muss man dazu sagen, da es gar nicht so viele Infos im Großen und Ganzen zu Greg Egan gibt. Denn wir haben es hier mit einem Autor zu tun, der eigentlich sein gesamtes Privatleben mehr oder weniger auch privat behält und sich in der Öffentlichkeit nicht wirklich zu irgendwas äußert, kann man dazu sagen. Greg Egan ist Australier. Er ist 1961 geboren in Perth. Wie gesagt, wenige biografische Infos. Wir wissen allerdings von ihm, dass er ein Studium der Informatik absolviert hat und im Anschluss vor seiner literarischen Karriere als Programmierer gearbeitet hat. Er hat ein Werk, was sich sehr, sehr stark mit der Verbindung von Science-Fiction und philosophischen Fragen beschäftigt. Also wir haben immer wieder Fragen nach dem Bewusstsein und der Identität, nach KI und Transhumanismus. Und wir haben interessanterweise auch die Einarbeitung physikalischer Konzepte und mathematischer Modelle in seine Geschichten, was sehr interessant ist. Also ich habe in der Recherche gelesen, dass es gar nicht mal so selten ist, dass er selbst bestimmte Modelle erstmal in einem Computerprogramm einprogrammiert sozusagen oder ein Programm schreibt, um zu testen, ob diese Ideen, die er sich so im Kopf zusammenspinnt, ob das tatsächlich in der Realität in irgendeiner Form wahr sein könnte. Ich weiß nicht, ob das auch auf diese Geschichte zutreffen könnte. Cool. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber wir haben eben diese ganz starke Einarbeitung von Wissenschaft in sein Werk im Großen und Ganzen, was man dazu sagen kann. Und dieses Werk umfasst zum einen Kurzgeschichten, die sich in Bänden wie Axiomatic und also aus dem Jahre 1995 und Luminous aus dem Jahre 1998 findet. Er hat aber auch Romane geschrieben, die Titel tragen wie Quarantäne, Permission City, Diaspora oder Zendegi. Des Weiteren sind seine Werke von einer sehr starken emotionalen Zurückhaltung und einer sehr klaren Nüchternheit geprägt, was ja sehr zu diesem wissenschaftlichen Ansatz dann so ein bisschen passt eigentlich, den er da drin hat. Und er ist allerdings in dieser Sci-Fi-Roman oder Sci-Fi-Literatur, in diesem Komplex ist er sehr, sehr einflussreich oder gilt als einer der sehr einflussreichen Autoren. Hat zum Beispiel Leute wie Peter Watts, Hannu Rajaniemi oder Ted Chiang sehr beeinflusst. Und vermischt immer wieder oder tritt immer wieder in seinem Werk an die Grenzen von Wissenschaft, Philosophie und Literatur. Und das ist auch schon alles, was man so zu Greg Egan in einer, naja, jetzt nicht so wissenschaftlichen Recherche, sondern eher einer Google-Recherche, die ich jetzt so mal bemüht habe, finden kann.
Gibt's den noch?
Den gibt's noch, ja.
Schreibt der noch?
Der müsste noch leben und müsste auch noch schreiben, ja.
Okay. Also ich hatte, das war eine von den Empfehlungen, die bei Reddit gestellt wurden, nachdem ich nachgefragt habe, was für Kurzgeschichten empfohlen werden. Und ich fand es spannend, weil es Sci-Fi war und ich aber von dem noch nie etwas gehört habe. Also der war mir gar kein Begriff und scheint auch jetzt hier nicht so zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Büchern läuft, aber dieses haben wir ja gar nicht in Deutsch bekommen. Also es gibt es ja jetzt nicht. Es gab irgendwann mal so Forenseiten, da wird eine deutsche Übersetzung angegeben als axiomatisch, wie das heißen sollte. Aber so ein klassisches Buch dafür, mal irgendwo übersetzt, gedruckt, was auch immer, vom Heine und Rowohlt Verlag, habe ich nicht gefunden. Und deswegen sind wir hier auf das englische Original ausgewichen, was tatsächlich gut zu lesen war, muss ich sagen. Also klar, hier und da ein paar Zusammenhänge oder so, aber dann da gab es den Google Translator und dann ist die Welt auch in Ordnung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, lief das sehr gut ab für, also ich lese jetzt auch nicht regelmäßig englische Bücher oder so, aber dafür war das richtig gut.
Ja, absolut. Also wir können, mein erstes Leseerlebnis mit der Kurzgeschichte war erstmal so ein bisschen schwierig, am Anfang zumindest, muss ich sagen, aber das hat eher was mit der Stilistik zu tun, mit der er herangeht. So, aber da können wir dann später noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ja. Beim zweiten Lesen ist das dann wirklich ganz, ganz einfach. Wirklich. Wenn du weißt, worauf es hinausläuft und wie genau. Er so diese Geschichte aufbaut, ja. Dann erübrigt sich das.
Und so ähnlich ist das auch mit den anderen Geschichten. Also ich habe die Ich habe die erste Hälfte des Buches habe ich gelesen, inklusive Kidnapping. Das ist so die mittlerste Geschichte von denen. Und du hast gerade gesagt, wenn man so eine Ahnung hat, wie was so passiert, wo die Reise hingeht, wie sich so entwickelt, wie sich so aufhaltet, funktioniert das sehr, sehr gut. So, du hast dann meistens so eine Intro-Szene mittendrin irgendwo. Die machen irgendwas und während dieses irgendwas, die verfolgen irgendein Ziel, ja, da muss irgendjemand umgebracht werden oder was auch immer, und während dieses Ziels kommt man auf so Worldbuilding-Sachen, die so ein bisschen schräg, also so Sci-Fi, cyberpunkig wirken manchmal, aber die werden im Laufe dann irgendwie erklärt. So im Nebenbei, wie das funktioniert. Mhm. Und dann ist es häufig nicht so, wie es scheint, ja, dass es dann irgendwie noch so einen Twist gibt. Mal mehr, mal weniger, mal größer, mal kleiner. Und dann gibt es eine Auflösung oder eben auch nicht. Mhm. So, und dann ist Feierabend. Und die Geschichten sind so, also hier an dem Buch gemessen so 20 Seiten. 30, glaube ich, höchstens ist so eine. Mhm. Und wenn man also diesen Ablauf hat, wir hatten ja, also fällt mir gerade ein, wir hatten das letzte Mal, hatten wir über diese Kurzgeschichten gehabt mit dieser Kurzgeschichten-Theorie oder sowas, dass quasi alles, was in dieser Kurzgeschichte passiert, auf diese eine Emotion hinausläuft. Ja, dass alles so strukturiert ist, dass es quasi einen Pfad gibt, worauf es gibt keine rechts, kein links und keine Nebenstory und so ein Scheiß alles. Nein, das brauchen wir alles nicht. Es geht darum, die jetzt in einem Rutsch lesen zu können. Und alles kommt dazu und alles ist wichtig, was passiert am Wegesrand scheinbar, weil es bezieht sich alles. Und hier ist es genauso. Okay. Und ich finde, deswegen funktionieren die so gut. Weil du hast genau den Faden. So.
Ja, absolut. Ich musste lustigerweise, als ich das recherchiert habe, ganz stark an andere Autoren denken, wie Philip K. Dick, wo man ja auch gerade dieses Cyberpunk-Element, was du da angesprochen hast, ja auch sehr, sehr stark hat in seinem Buch Träume Androiden von elektrischen Schafen, also Blade Runner im Endeffekt, wurde das dann verfilmt unter dem Titel. Und da habe ich das Gefühl, ist das auf eine ähnliche Weise so strukturiert, dass du erstmal am Anfang vielleicht mit ganz, ganz vielen Elementen gar nichts anfangen kannst, aber es ergibt sich dann irgendwann so ein gesamtheitliches Bild und du merkst dann, wie diese Welt funktioniert dann irgendwie. Und auf einmal ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Zumindest war das mein Eindruck.
Ja, ja, und ich finde dieses Vorgehen für mich total gut, weil ich mag das lieber, als wenn vorher alles erklärt wird. In einer Welt, in der bla bla bla. Weil das nimmt mir das Staunen weg und das Grübeln und sich so ein bisschen zurechtfinden. Und dadurch, dass das ja so komprimiert ist und wir hier nur 20 Seiten zur Verfügung haben, um die Leute kennenzulernen, den Plot kennenzulernen, den Twist zu haben und noch Worldbuilding zu haben, muss das ja alles sehr gerafft sein. Das heißt, so die ersten Sätze sind schon wichtig für die Orientierung mindestens im Raum. Ja. Ja, du brauchst die Sätze, um zu gucken, okay, wo ist er jetzt gerade? Ist das jetzt zu Hause, auf Arbeit, auf der Straße oder in einem Hubschrauber? Ja? Und wie sieht's drumherum aus? Das kommt mal, aber das sind so kurze Einsprenge, die total was aufmachen. Ja.
Ja. Da können wir dann später nochmal so ein bisschen drüber reden
bei der Stilistik,
weil da habe ich, glaube ich, eine leicht andere Position zu, aber das können wir dann ja abklopfen.
Ja, aufeinander. Aber jedenfalls, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, den habe ich gerade verloren gehabt, gut, dass du noch was gesagt hast. Ich finde sowas schöner, mich da reinzuwerfen und erstmal zu gucken, was passiert da jetzt eigentlich. Ja, wo bin ich jetzt? Und ich muss das ein bisschen knobeln und sagen, okay, vielleicht lasse ich es erstmal liegen. Ich nehme das jetzt erstmal so an. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Und es wird mir schon erklärt. Ja. Meistens war es das hier auch.
Mhm. Ja. Absolut, ja. Gut. Also da würde ich zumindest mitgehen, ja. Ja, vielleicht erzählst du uns aber erstmal, um was es eigentlich geht in Axiomatic.
Genau. Also, ihr wisst, wie es läuft. Wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt. In den nächsten paar Minuten erzähle ich euch, worum es geht. Was ist die Handlung von Axiomatic? Und danach kümmern wir uns um die Themen und die Motive, so die uns da so bei aufgefallen sind. Also setzt euch hin, lehnt euch zurück, was auch immer. Sperrt die Lauscher auf.
Wir erzählen es auch bis zum Ende. Also Olli wird die ganze Geschichte jetzt quasi den Plot erzählen. Ja, das ist gut,
dass du sagst.
Das heißt, es gibt Spoiler jetzt hier natürlich auch, ne?
Es gibt, ja, im Grunde erzähle ich euch die Geschichte.
Genau, so. Von Anfang bis Ende.
Von Anfang bis Ende. Und da ihr könnt es gerne mitlesen oder nicht lesen, aber es ist ja auch, und das finde ich so wichtig, der Podcast ist ja auch für Nichtleser, die das eben einfach nicht lesen wollen, können, sollen, was auch immer. Und dann habt ihr es hinterher von uns gehört.
Also für Leute, die ein Implantat im Kopf haben, das ihnen sagt, dass sie nicht lesen dürfen.
Ja, genau.
Zum Beispiel. Ja, genau.
Oh, das ist jetzt eine Anspielung auf die Geschichte. Also, Greg Egan, Axiomatic. Unser Protagonist heißt Mark Carver und betritt einen Implant Store, ein Geschäft für Implantate. Und diese Implantate finden sich dort in unterschiedlichen Kategorien in den Regalen, wie Psychedelia, Meditation, Heilung, Motivation und Erfolg, Sprachen oder technische Fähigkeiten. Die Implantate selbst sind nur einen halben Millimeter groß, aber verkauft werden sie in einer Art buchgroßen Verpackung mit Begleitheft und Illustrationen. Mit Titeln wie Du bist großartig oder Liebe dich milliardenfach oder Sofortige Willenskraft, sofortiger Wohlstand. Mark beschreibt uns, wenn er beispielsweise das Du bist großartig Implantat einsetzen und benutzen würde, dann würde das dafür sorgen, dass er das wirklich und wahrhaftig glauben würde, dass er großartig ist, egal welche Beweise auch dagegen sprechen würden. Aber das eigentliche Implantat, weswegen er gekommen ist, steht nicht in den Regalen. Doch er schlendert so ein bisschen aus Interesse noch durch die Gänge, auch um sich nochmal irgendwie Zeit zu geben, um seine bevorstehende Entscheidung zu durchdenken und gegebenenfalls wieder gehen zu können. Nebenbei erfahren wir, ursprünglich wurden diese Implantate in der ersten Generation entwickelt, um Geschäftsleuten und Touristen sofortige Sprachkenntnisse zu vermitteln. Später wurde von einem Konzern daraus Kreuzungen zwischen Videospielen und halluzinogenen Drogen hergestellt, bei denen man das Gefühl hat, man ist wirklich Teil des Spiels. Das Problem war, dass sich danach, nachdem das Spiel vorbei war oder diese Wirkung aufgehört hat, dass sich im Grunde niemand mehr daran erinnern konnte, was er tatsächlich dort erlebt hat. Die zweite Generation dieser Implantate, die sogenannten Axiomatics, haben zuerst alle im Bereich der Erotik stattgefunden. Hier ging es dann eher um dass man seine sexuellen Vorlieben in jedwede Richtung anpassen kann. Mark wandert weiter, er geht durch die Religionsabteilung und nach einiger Zeit entschließt er sich, an den Tresen zu gehen. Dort erfragt er nach einem Implantat und bekommt ein neutrales braunes Päckchen. Er bezahlt seine $400 und verlässt den Laden. Mit einer Mischung aus Erleichterung, weil er das Paket nun endlich gekauft hat, und Furcht oder Unsicherheit schmeißt er es auf dem Weg nach Hause in einen Mülleimer, nur um es dann sofort wieder herauszufischen. Es ist zwar legal, es zu besitzen, zumindest sagt er uns das, und auch zu benutzen, aber trotzdem fühlt er sich irgendwie seltsam, als er an einer Polizeistreife vorbeigeht. Egan schreibt: Als ich nach Hause kam, zitterte ich unkontrolliert. Ich legte das Paket auf den Küchentisch und begann auf und ab zu gehen. Das war nicht für Amy, das musste ich zugeben. Nur weil ich sie immer noch liebte und immer noch um sie trauerte, hieß es nicht, dass ich das für sie tat. Ich würde ihr Andenken nicht mit dieser Lüge beschmutzen. Tatsächlich tat ich es, um mich von ihr zu befreien. Nach 5 Jahren wollte ich, dass meine sinnlose Liebe, meine nutzlose Trauer endlich aufhörten, mein Leben zu beherrschen. Niemand konnte mir das verdenken. Wir erfahren im Rückblick, dass Amy in einem bewaffneten Raubüberfall in einer Bank getötet wurde. Und da die Überwachungskameras ausgeschaltet waren, konnte der genaue Tathergang gar nicht geklärt werden. Und so auch nicht die Gründe, warum Amy erschossen worden war, wo doch eigentlich alle Geiseln mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen haben. Die Information, wer Amy erschossen hat, hatte sich Mark von einem Polizisten erkauft. Und der Täter heißt Patrick Anderson. Als Zeuge der Anklage hatte Anderson seine Komplizen verraten und war so mit einer deutlich geringeren Haftstrafe davongekommen, die nach ein paar Jahren auch auf Bewährung ausgesetzt wurde. Mark Carver, unser Protagonist, war all die Zeit über nicht in der Lage, den Tod von Amy zu verarbeiten und zu akzeptieren. Eben weil das Warum noch nicht geklärt war. In seinen Augen fühlte es sich falsch an, einen Schrein aufzustellen oder sich gemeinsame Fotos und Videos anzusehen. Er hatte nur ein Foto und besuchte auch ihr Grab nur einmal im Jahr. Er vergrub sich in Arbeit, versuchte neue Dinge auszuprobieren, hat aber die immer wieder verschoben auf eine unbestimmte irgendwann Zukunft, wenn er wieder ein Mensch sein würde. Zur Abendzeit und in der Nacht, wenn die Gedanken kommen, beschäftigte er sich mit den Was-wäre-wenns. Also, was wäre gewesen, wenn er Amy einfach nie geheiratet hätte? Was wäre, wenn er auf magische Weise genau zum richtigen Zeitpunkt in der Bank aufgetaucht wäre, um Patrick Anderson davon abzuhalten, Amy zu erschießen? Er dachte über Rache nach und verwarf sie sofort. Er glaubte nicht an Rache und schon gar nicht an Mord. Das war mit seinen Grundüberzeugungen einfach nicht vereinbar. Selbst wenn er sich Patrick Anderson als vernachlässigtes Kind vorstellte oder eben auch gar nicht. Für Mark Carver war Mord schlicht und einfach nicht möglich und falsch. Und trotzdem besorgte er sich eine Waffe, völlig legal, und übte auch das Schießen in einem Sportclub. Dann kaufte er sich selbstauflösende Munition und einen Schalldämpfer, beides nicht legal. Er war zwar nun vorbereitet, konnte aber letztendlich keinen Mord begehen und so sollte Mark sein Leben in diesem Spannungsfeld zwischen er könnte, er hat alles da, er wird es aber nie umsetzen, weil es falsch ist, verbringen. In der Jetztzeit. Er öffnet das Päckchen. In einigen beschreibenden Zeilen steht so etwas wie: Das Leben ist billig. Menschen sind Fleisch. Sie sind nichts. Sie sind wertlos. Aber es geht nicht darum, welche Worte eigentlich dafür gebraucht sind, wenn die Axiomatics funktionieren. Denn die funktionieren gar nicht über Sprache oder über Worte. Sie setzen quasi einen neuen Geist frei, eine neue Überzeugung und Möglichkeiten für neue Gedankenstrukturen. Das Implantat selber ist so klein wie ein Kiesel, das hatten wir am Anfang schon gesagt, und wird durch die Nase aufgenommen mit so einem Suspensor oder wie das dann bezeichnet wurde. Und dann setzt sich das im Gehirn fest und sendet Schwärme von Nanomaschinen aus, die dann ihr Werk vollbringen. Man kann dann zusätzlich noch den Zeitraum einstellen, wie lange diese Maschinen arbeiten sollen. Das geht dann von einer Stunde bis zur Unendlichkeit. Es braucht noch eine letzte Nacht und dann entscheidet sich Mark für das Implantat. Dabei ist es ihm selbst unklar, ob er einfach nicht mehr in dem bisherigen Gedankenschleifen fahren möchte oder ob er insgeheim eigentlich der Meinung ist, dass das Ding sowieso nicht funktioniert oder ob er sehen möchte, dass er sich trotz dieser misanthropischen Grundeinstellung gegen das Töten von Patrick Anderson entscheiden würde oder ob es irgendwas von all dem ist. Er programmiert die Wirkdauer des Implantats auf eine Dauer von 3 Tagen. Nach der Einnahme geht er wieder in sich, um herauszufinden, ob die Nanobots nur wirken. Er kommt zu keinem Ergebnis, also beschließt er, sich zu betrinken. Und in der Nacht wacht er in seinem Badezimmer auf, nimmt etwas gegen die Übelkeit und die Kopfschmerzen. Und als er daran denkt, mit seinen Plänen fortzufahren, flattert ihm zwar der Magen, aber eher aus Angst, denn aus moralischer Empörung. Durch einen Privatdetektiven hat er herausgefunden, wo Anderson wohnt und wie seine Arbeitszeiten sind. Und noch in dieser Nacht sucht Mark ihn zu Hause auf. Er wartet im Auto vor Andersons Haus und kommt zu der Einsicht: Du musst es nicht tun. Du musst es nicht durchstehen. Warum also blieb ich? In der Hoffnung, von meinen schlaflosen Nächten befreit zu werden? Die Vorstellung war lächerlich. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass es mich genauso quälen würde, wenn ich Anderson tötete, wie meine Hilflosigkeit über Amys Tod. Warum bin ich geblieben? Es hatte nichts mit dem Implantat zu tun. Es neutralisierte höchstens meine Bedenken und zwang mich zu nichts. Also warum? Letztendlich, glaube ich, sah ich es als eine Frage der Ehrlichkeit. Ich musste die unangenehme Tatsache akzeptieren, dass ich Anderson ehrlich töten wollte. Und so sehr mich dieser Gedanke auch abgestoßen hatte, um mir selbst treu zu bleiben, musste ich es tun. Alles andere wäre Heuchlerei und Selbstbetrug gewesen. Mark stellt Anderson, als der gerade von der Arbeit nach Hause kommt, und zwingt ihn mit erhobenen Händen, die Wohnung zu betreten. Mark konfrontiert ihn direkt mit der Frage, warum er dessen Frau umgebracht hat. Nach einer ersten Lüge schießt Mark ihn in den Fuß und wiederholt seine Frage. Patrick gibt zu, dass der Raubüberfall schlecht gelaufen ist. Und er sagt, I'd lost my fucking temper and there she was. Sie war einfach da. Diese Erkenntnis versetzt Mark in einen Zustand der absoluten Erleichterung. Nun hat er Gewissheit und alle seine Gedanken in den letzten Jahren dazu wurden irrelevant. She was meat. Sie war Fleisch. She was nothing. Mark erschießt schließlich Patrick Anderson, als der versucht, ihn zu überwältigen. Mein einziger Fehler war zu glauben, dass die gewonnene Erkenntnis einfach verschwinden würde, wenn das Implantat entfernt wird. Das ist nicht der Fall. Sie, diese Erkenntnis von, er hat jetzt den wahren Grund herausgefunden, diese Erkenntnis war von Zweifeln und Vorbehalten getrübt. Sie war bis zu einem gewissen Grad durch meine lächerliche Palette an Überzeugungen und Aberglauben untergraben. Aber ich kann mich immer noch an den Frieden erinnern, den es mir gab. Ich kann mich immer noch an diese Flut der Freude und Erleichterung erinnern. Und ich will sie zurück. Nicht für 3 Tage. Für den Rest meines Lebens. Und die Lösung für dieses Problem findet Mark Carver wieder im Implant Store. Im Geschäft für die Implantate. Und damit endet die Geschichte und wir widmen uns den Sachen, die uns aufgefallen sind.
Genau. Wir können ja generell erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie das hier eigentlich beschrieben ist. Und vor allem würde ich dann gerne mal darüber sprechen, gleich zuerst, wie eigentlich diese Welt beschrieben ist und was für Bilder da uns in unserem Kopf so gebaut werden. Wir haben erstmal, würde ich sagen, einen relativ nüchternen und klaren Stil. Es sind wenige Schachtelsätze oder sowas und es ist relativ einfach zu lesen, wie du schon gesagt hast eigentlich. Ne? Es wird ist eine relativ einfache Beschreibung. Alles aus einer Ich-Perspektive, also ein Ich-Erzähler, ein Protagonist. Wo du jetzt gesagt hast, dass er Mark Carver heißt, was man ja aber auch in Zweifel ziehen kann wiederum dann später, aber darüber sprechen wir dann nochmal an einer gewissen Stelle. Wir haben eine lineare Erzählweise einer dieser Handlung und die wird immer wieder unterbrochen von gewissen Monologen eigentlich, inneren Monologen, vielen Gedanken und sowas an die Vergangenheit oder an mögliche Taten, die unser Protagonist vollführen könnte. Und haben eben so die Implementierung von Science-Fiction-Elementen wie eben diesen Implantaten als reine Selbstverständlichkeiten im Prinzip, die uns aber aus der Sicht unseres Protagonisten erzählt werden. Und ich würde dich ganz gerne mal fragen, so grundsätzlich, wie siehst du diese Welt eigentlich? Was hat sich da vor deinem inneren Auge so aufgebaut? Das fände ich nämlich ganz spannend, das mal abzuklopfen und zu vergleichen, wie das bei uns beiden war.
Jetzt, wo du so fragst, bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, weil die Welt wird ja so nicht beschrieben. Ja, also das, was Sci-Fi ist an dieser Welt, sind die Implantate. Und ich habe mir das so tatsächlich schon so neo-cyberpunkig irgendwie vorgestellt, ja. Auch wie er da in diesen Laden reingeht am Anfang und diese Teenager davor hocken und dann irgendwie so abweisend ihm gegenüber sind. Die sitzen ja im Ende auch nochmal da. Und dann habe ich die so in so, ja, Cyberpunk-Klamotten gehabt, weißt du, so mit so Leder irgendwie mit so Cyberkram dran, ja, und vielleicht auch schon so ein bisschen, wie heißt das, wenn die so Sachen dran haben, so elektronische, fällt der Name nicht ein.
Elektronische?
Naja, wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel, ein elektronisches Auge ersetzt worden oder
ja, irgendwie weißt, solche Elemente halt, die so ein bisschen, ja,
technisch. Ja, fällt dann ja. Augmentation, so okay. Kram, ja. Sowas stelle ich mir vor und auch dieser Laden ist so eine Mischung, also offensichtlich sieht das aus wie eine Videothek, stelle ich mir vor, wie so eine Videothek. Und zum Typen dahinter, der. Den fand ich ja sehr gut. Also, da kommen wir gleich nochmal. Ja, so stelle ich mir das irgendwie vor. Ja. Mehr haben wir auch gar nicht, glaube ich.
Mehr haben wir nicht. Und das ist das Interessante.
Mehr haben wir wirklich nicht, ne?
Nee, wir haben gar nichts. Also wir haben im Prinzip nur die Beschreibung von diesem Anfangsort. Und ich habe mir das auch als so eine Art, ganz kurz, als so eine Art Videothek vorgestellt, wo du halt, du hast es auch beschrieben, als das sind so bücherähnliche Verpackungen der Implantate. Also wo du so im Prinzip wie so Bücher bekommst oder auch so Videospiele, weil es wird ja auch von Videospielen ausgegangen. Also im Prinzip wie so ein großer Laden, wo du halt verschiedene Sorten von Medien irgendwie bekommen kannst, ne? Aber näher wird das eigentlich nicht beschrieben und vom Rest der Welt eigentlich auch nicht.
Eine Sache fällt mir noch ein. Ja? Und zwar ging es in der Szene, als er das Ding ausgepackt hat und erklärt, wie das funktioniert, wissen wir, er selber hat das noch nie gemacht, aber er weiß es aus hunderten Stunden von Holodiscs oder irgend so ein Kram. Also irgendein Medium, was man...
Holovision war, glaube ich, das Wort.
Ah ja, Holovision, genau, richtig. Also irgendwann so in diese Richtung wird das...
Also anstatt Television sozusagen gibt es... also ich habe mir das zumindest so als Hologramme vorgestellt, die man sich angucken kann.
Ja, und das sind dann diese, diese klassischen Hologramme, wie man sich vorstellt, so also weiß, blau, irgendwas, ja, aber transparent. Und dann stehen die aber, weißt du, kannst immer durchgucken. Und dann siehst du den Film so in,
genau.
Weißt du, so, aber irgendwie transparent. Das habe ich auch immer nie verstanden, dass sich das durch, dass sich diese Idee durchgesetzt hat.
Ja, total. Weißt du? Stimmt, ja. Ja, besser einen Bildschirm zu haben, einfach mit so, wo du auch Farbe einfach hast, ne? So,
ja, aber, wo du einfach nicht durchgucken kannst.
Ja, stimmt.
Ja, also das ist so ein Sci-Fi-Trope, der hat sich mir nicht erschlossen. Oder auch wenn die, Pläne im Raumschiff, keine Ahnung, irgendein Film, irgendwie Raumschiffpläne und das ist alles so Sci-Fi. Es ist so Holo-Sci-Fi, wo du durchgucken kannst und dann sehen wir das ja auch immer aus der richtigen Perspektive der Helden, aber da gibt's ja immer Leute, die gucken von ganz anderen Perspektiven dann so unten drunter durch und erkennen ja gar nichts, weil du siehst ja von unten auch das oben, weil du kannst ja durchgucken und auch wenn die sich Videoaufnahmen anschauen, ja, so von irgendwas. So, hier Star Wars C3PO gibt das Ding, der Kleine. R2D2 gibt diese Nachricht an Leia weiter oder umgekehrt. So, diese, ist ja auch so ein Holo-Trope, Aber das funktioniert ja auch immer nur aus einer Perspektive. Weil wenn du jetzt weiter nach links gehst, dann siehst du ja quasi nur Leia, wie sie sich bückt und R2D2 da irgendwie hinbringt.
Genau, richtig. Ja,
ja gut, okay.
Ja, ja. Aber das ist interessant, dass du das so beschrieben hast und dass wir auch diese Vorstellungen davon irgendwie haben, weil ich denke, genau die Tatsache, dass wir eben diese Beschreibung einer Welt nicht bekommen, führt eben dazu, dass wir sozusagen selbst in ein eigenes Bildarchiv, was wir im Kopf haben von Cyberpunk oder von einer Science-Fiction-Welt oder sowas, reinschauen müssen und dann eigentlich diese Welt so ein bisschen mit eigenen Bildern befüllen. Weil ich habe mir auch Blade Runner vorgestellt, tatsächlich. Ich habe dann auch vorgestellt mir, wie er dann draußen das Paket dann zu sich nach Hause bringt und es regnet dann in Strömen und sowas, aber das wird ja alles gar nicht beschrieben. Ne? Also im Prinzip ist das so ein einziger großer Platzhalter für die Gedanken der Leserschaft.
Super, und es funktioniert, ohne dass man drüber nachdenkt.
Genau, richtig. Ja.
Ja, und das Einzige, was wir wissen, ist, dass es Nacht ist, wenn er losfährt, um den Kerl da aufzusuchen. Wir wissen ja nicht mehr...
Von dem Haus wissen wir auch nichts.
Gar nichts. So. Ich habe zwischendurch überlegt, war der Anderson, wohnt er in einem Haus oder in einer Wohnung?
Ja, ja.
Ich glaube, es war dann am Ende ein Haus, es war auch so eine generische Nachbarschaft. Er hat da irgendwo geparkt, keine Ahnung, hat irgendwie funktioniert, ja.
Genau.
Und das ist irgendwie geil, weil wir verbringen dann nicht so viel Zeit mit elendig langen Beschreibungen der Umgebung, ja. Das ist okay, aber es gibt so, ich erinnere mich da immer so an Raymond Chandler, das ist dieser Krimi-Autor, Crime Noir-Dings der hat hier Philip Marlowe Romane geschrieben und der ergeht sich da über eine halbe Seite in die Beschreibung von Menschen, wie die aussehen, wie die Hakennase und die Ohren und so. Da bin ich voll raus. Bin ich einfach raus. Wir wissen nicht, wie die aussehen. Und keine Ahnung. Aber es funktioniert.
Das stimmt. Wir haben so eine gewisse Ahnung irgendwie, dass er jetzt nicht irgendwie komplett entgegen gesellschaftlicher, in Anführungsstrichen, Normen dann irgendwie aussieht. Da wird so ein, also ich habe ihn mir als so ein Normalo vorgestellt halt, also zumindest unseren Protagonisten. Den Anderson, da bekommen wir ja zumindest die Beschreibung, dass das anscheinend ein sehr muskulöser, großer Typ ist, ne, vor dem er auch dann später ja Angst hat, ihm näher zu kommen, weil er weiß, dass er ihm physisch unterlegen ist. Ne? Ja. Aber mehr gibt's eigentlich nicht.
Wir wissen auf jeden Fall, dass er in einem Alter ist, das von Teenagern abgelehnt wird.
Ja.
Er stellt mir so um die 40
vor. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, lustig.
Ja, oder? Ohne dass das...
Das ist so eine gesellschaftliche Vorstellung einfach, die man damit reinbringt. Ne?
Sofort.
Lustigerweise doppelt auch, ja. Aber wenn wir schon mal bei unserem Protagonisten sind, Was wissen wir denn eigentlich so über den? Und ich werde jetzt auch gleich mal was erzählen, warum ich glaube, dass der Name Mark Carver vielleicht etwas ein bisschen, also so ein bisschen irreführend ist. Aber da reden wir
gleich. Ich fand das gut, weil das habe ich gar nicht hinterfragt.
Okay.
Ich bin jetzt felsenfest davon ausgegangen, also, dass der Mark Carver ist. Er hat ja nicht gesagt, hallo, ich bin Mark Carver, sondern es ist ja der Name gewesen, den er dem jungen Mann am Tresen gesagt hat. Zumindest auf den er das Ding bestellt hat. Mhm. Stimmt. Und jetzt, wo du es sagst, könnte auch ein anderer gewesen sein, weil er hat ja im Zuge dieser Waffenbestellung hat er ein riesen Theater gemacht, dass das nicht nachverfolgt werden kann. Mhm. Also kann es auch einfach nicht sein Name sein.
Genau, also er hat, wir hören den Namen zweimal, genau, das eine Mal am Tresen und dann später nochmal, wenn es um das Gezeter mit der Waffe geht, und da sagt er auch im gleichen Zuge, dass er paranoid ist, was ja so ein Hinweis darauf ist, dass der Name auch ausgedacht sein könnte.
Einfach, ja, absolut. Ne? Ja, stimmt, das habe ich gar nicht in Verbindung gebracht. Aber ja, du hast recht, absolut, das ist nicht makaber.
Ja, es ist sehr makaber.
Ja, ich habe es auch schon gedacht. Ja. Genau.
Ja, aber ansonsten gibt es ja auch so ein paar Hinweise so auf seine Persönlichkeit so im Großen und Ganzen, die ich ganz spannend fand. So.
Also wir hatten erstmal, er war irgendwie nicht verheiratet, doch wife hat er gesagt, ne?
Er war verheiratet, bis seine Frau dann gestorben
genau,
ist.
Genau, mit Amy war er verheiratet. Genau. Und die ist dann gestorben und das hat er nicht hingekriegt. Er hat gesagt, er hat irgendwie sich in Arbeit, war das die Geschichte, verwechsel ich das? War das das, wo er Fluglotse ist? Oder war das eine andere Geschichte? Ich habe so viel davon gelesen.
Du hast sehr viel Greg Egan gelesen in
letzter Zeit. Ja, ich habe so viel gelesen.
Ich glaube, von seinem richtigen Beruf erfahren wir gar nicht so
viel. Haben wir nicht, ne? Nee. Weil bei der einen Geschichte ging es darum, dass er Fluglotse ist und im Grunde die Gedanken immer in die Nacht verschoben hat. Das weiß ich nicht gerade.
Also hier hatten wir auf jeden Fall den Part, also von Fluglotse habe ich nichts gelesen, aber ich weiß, dass er hier auch sozusagen nachts nicht schlafen konnte. Und deswegen Schlaftabletten genommen hat. Und es hat aber nichts gebracht, weil dann die Gedanken, die er nachts gehabt hätte, in den Tag
Ja, und dann war also ein Satz als und das sind die Leute, die Fluglotsen. Das ist doch er.
Ah, okay.
Die quasi im Tag. Das ist genau. Das ist diese Breaking Bad Nummer. Hast du Breaking Bad mal geguckt? Ja. Und da gab es dieses ewig lange da war der Vater von der einen Freundin von Jesse, die dann an Heroinüberdosis gestorben ist, der war ja in so einem Tower und musste die ganze Zeit die Flüge, und so einen Job, glaube ich, hat er. Und da musst du ja fit sein, da genau. musst du wach sein,
was
da
dann
brauchst du
dafür sorgt, dass das Flugzeug abstürzt, weil er vom Tod seiner Tochter erfahren hat.
Genau die Nummer ist es. Gut, ein bisschen für Breaking Bad gespoilert, aber genau, und das habe ich mir vorgestellt, dass er genauso ist. Und dadurch, dass er ja seine Probleme nicht in der Nacht bewältigt, sozusagen, sondern in den Tag bringt, ist er nicht mehr aufnahmefähig für seine Arbeit. Und deswegen hat ihn das so beeinflusst, quasi irgendwie die Arbeit irgendwie weggenommen.
Ja. Genau. Aber auch generell, dass dieser Tod ihn halt offensichtlich sehr mitnimmt irgendwie. Und wir bekommen ja auch mit, dass er trotzdem anscheinend, das erzählt er zumindest, keine Rachegelüste hat und ja Pazifist ist im Prinzip. Und ich glaube, das letzte Mal, dass er jemanden geschlagen hat, war in der 8. Klasse. Das erfahren wir so am Ende und so. Also im Großen und Ganzen erstmal relativ harmlose Figur, könnte man so erstmal denken, aber es gibt ja dann im Verlaufe der Geschichte so verschiedene Hinweise darauf, dass es ja vielleicht doch, dass da irgendwas schlummert, noch bevor er eigentlich dieses Implantat tut. Ne?
Ja. Das wirkt schon so, ich hatte so den Eindruck, es wirkt schon so, als er damit angefangen hat, mit diesem, ich bin völlig dagegen und würde jede UN-Petition unterschreiben und so weiter, denke ich, ja klar, wer wird das nicht?
Ja.
Ja, klar ist jeder gegen Gewalt und Hinrichtung und Mord. Natürlich, weil es einfach sozial anerkannt ist. Und da schwang sowas mit wie, ich würde ja gerne, darf aber nicht.
Ja, es gibt so diese eine Passage, die würde ich mal kurz vorlesen, ist die einzige, die ich mir rausgesucht habe.
Ja.
Ich habe es leider nicht übersetzt, das unterscheidet uns jetzt, aber damit müsst ihr jetzt einfach leben. Wir können es ja danach so ein bisschen paraphrasieren.
Ja.
Und das schließt so ein bisschen darauf an, dass da so eine auf der einen Seite Ablehnung der Gewalt eigentlich schon drinsteckt, auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft, schon diesen Schritt zu gehen und diesem Anderson potenziell Gewalt anzutun. Und zwar schreibt Greg Egan hier: Tell some people you're a pacifist, and in 10 seconds flat, they'll invent a situation in which millions of people will die in unspeakable agony, and all your loved ones will be raped and tortured, if you don't blow someone's brains out. There's always a contrived reason why you can't merrily wound the omnipotent, genocidal madman. The amusing thing is, they seem to hold you in even greater contempt when you admit that, yes, you'd do it, you'd kill under those conditions. Anderson, however, clearly was not an omnipotent, genocidal man. I had no idea whether or not he was like to kill again. As for his capacity for reform, his abused childhood, or the caring and compassionate alter ego that may have been hiding behind the facet of his brutal exterior, I really didn't give a shit. But nonetheless, I was convinced that it would be wrong for me to kill him. I bought the gun first, ist dann der nächste Satz,
ja,
der dann
kommt. Ne? Genau, also im Grunde geht es um das klassische Was-wäre-wenn-Szenario. Ja, also du bist in einer Partysituation und erzählst dir, ich bin absolut gegen Gewalt. Mhm. Und dann kommt dieses, naja, aber was ist, wenn das Leben von so und so viel auf der Kippe steht.
Ein Volksmörder sozusagen.
Und du kannst das nur ändern, indem du den Bastard erschießt. Ja, dadurch kannst du den retten. Was machst du denn dann? Ja, das geht, glaube ich, irgendwie so darauf hinaus, naja, komm, im Grunde sind wir alle dazu bereit, das zu tun, wenn die Umstände so extrem sind und so seltsam verbogen und selbst wenn das so experimentelle Szenarien sind, dann würden wir es tun, ja, und der Gegenüber sich dann darauf aufhängt und sagt, naja, siehst du bist kein Pazifist, du wirst es ja sowieso tun, ja, und dann geht's weiter, dass er sich eben vorstellt, der Anderson ist ja kein Volksmörder. Richtig. Ja, oder der macht es ja nicht und ganz egal, was der zu tun hat und so weiter, am Ende ist es falsch, jemanden umzubringen oder jemanden zu ermorden. Ist ja egal. So, und diese Sache mit dem Volksmord, das stellt sich einfach nicht. Ja.
Und dann kauft er eine Waffe.
Und dann ist der nächste Satz tatsächlich, ich habe das hier genauso erzählt. Er kauft sich eine Waffe.
Mhm. Nachdem er im Prinzip gesagt hat, das kann man ja nicht machen. Das kann man dem Anderson ja nicht antun.
Ja, genau. Das ist lügt die rechte Hand die linke Hand an.
Ja. Hatten wir auch in Friedhof der Kuscheltiere lustigerweise zum Teil so,
ne? Alles klar. Dann fangen wir das gleich an. Ich habe das nämlich genau, das ist ein Punkt von mir. Mhm. Und zwar Parallelen zu Friedhof der Kuscheltiere der eine Punkt ist, dass die Trauerarbeit völlig umgangen wird. Ja, es wird sich nicht mit der Trauer und mit dem Vorfall selber auseinandergesetzt in einer Form, in der er am Ende gestärkt und neu herausgeht, mit verarbeitet, ja, alles was dazu gehört, sondern es geht immer um dieses Was wäre wenn, also immer dieser der Blick nach hinten und nicht der Blick nach vorne. Und die Möglichkeit, irgendetwas Abstruses zu tun, ja, um die Welt zu verändern oder die Bedingungen der Welt zu verändern, damit der Tod nicht stattgefunden hat. Okay. Anstatt sich mit den veränderten Umständen irgendwie auseinanderzusetzen. Okay. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen klar. Okay. So. Dann der zweite Punkt ist, dass der Protagonist, ob das jetzt nur, wir nennen ihn Mark Carver oder Lewis Creed ist, beide zieht es nach und nach zu ihren Vorhaben hin. Mhm. Also das ist wie so eine Fussel im Abfluss der Badewanne, die so, weißt du, die schwirrt so um den Abfluss, wenn das Wasser abfließt. Okay. Und irgendwann geht's immer schneller und irgendwann sind die dann dort.
Und egal, was wir als Leser irgendwie gesagt bekommen, wir wissen ja, es läuft doch eh irgendwie darauf hinaus, früher oder später. Wir bekommen zumindest das Gefühl davon, ne?
Ja, ja.
Lewis Creed auch mal, dass er uns immer wieder sagt, ja, aber warum sollte man das jetzt tun? Ich kann doch jetzt nicht meinen Sohn noch ausgraben und so. Aber wir wissen, ja, es würde ja keine Handlung geben in dem Sinne.
Du hast die zwei Teile. Das eine ist die vernünftige. So, erst wehren sie sich dagegen, aber in dem Rücken bereiten sie sich im Grunde gleichzeitig schon darauf vor. Ja, also ich bin absolut dagegen, gegen Gewalt, ja. Also ich stelle mir so vor, Mark Carver erzählt uns, dass er absolut gegen Gewalt ist und nebenbei schrubbt er seine Pistole und lädt die nach, weißt du? Das ist alles gleichzeitig. So. Und dieses Vorbereiten ist ja, also im Grunde ist die Geschichte ja, das sind meine Parallelen erstmal, ja. Die Parallelen sind keine Trauerarbeit und im Grunde lügt er sich in die Tasche und es passiert sowieso, ja. Und ich meine, der findet den Namen raus, Mark Carver, ja. Der findet raus, wie der heißt, der weiß, wie der Gerichtsprozess ab.
Wir erfahren zwischendrin, dass er einen Privatdetektiv bereits engagiert hat.
Vorher, ja, ja. Ne? Ja, genau, es kommt alles, genau. Er findet den Namen raus, er weiß, wie der Gerichtsprozess läuft, er bezahlt sogar Polizisten. Ja, er bezahlt Polizisten, also Polizisten lassen sich bezahlen und geben diese Informationen weiter. Er besorgt sich eine Waffe mit den illegalen Extras von anderen Leuten, ja. Er trainiert das Schießen. Er weiß, wo dieser Anderson arbeitet und wie er arbeitet und wo er wohnt und wann er anzutreffen ist. Und hat am Ende aber, und das ist vielleicht nochmal eine Parallele zu Lewis Creed, der hat am Ende keine anderen Lösungsvorschläge für diese Situation, außer das Vorhaben, was er hat. Mhm. Ja, es gibt nichts drumherum. Es gibt keinen Plan A, kein Plan B. Ja, es gibt, das wird nicht in Erwägung gezogen. Es muss sein. Die Lösung dafür ist es, diesen Kerl zu killen. Und die Lösung ist es genauso, meinen toten Jungen auszugraben und den da hochzuschleppen. Mhm. Ja, genau. Das wären jetzt so meine Gedanken zur Parallelität zu.
Genau. Und das wird uns im Prinzip Stück für Stück eigentlich immer so tröpfchenweise durch die Monologe gesagt, beziehungsweise durch die Erzählung. Diese Erzählung, das habe ich vorhin vergessen, finden auch alle in der Vergangenheitsform statt. Das heißt, das meiste ist oder es ist mehr oder weniger schon passiert alles. Das bedeutet, dass im Prinzip auch diese Informationen, die wir dann im Verlauf der Geschichte immer weiter bekommen, am Anfang glaubt man ihm ja vielleicht noch irgendwie, dass er nicht so richtig in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, oder dass er moralische Skrupel hat, diesen Anderson dann tatsächlich umzubringen. Aber dann bekommt man immer weiter tröpfchenweise serviert, ah, er hat ja schon eine Waffe, ne, und er holt sich ja dann dieses Implantat und man merkt dann auch oder bekommt dann irgendwann gesagt, was dieses Implantat bewirkt eigentlich, und dann merkt man auch, ah, ist klar, das ist so ein weiterer Baustein, und dann gibt es da noch diesen Privatdetektiv, der ihm bereits rausgefunden hat, wo der arbeitet und wo der wohnt.
Alles in der so, Vergangenheit, ne? Schon.
Genau, es ist im Prinzip alles schon gesettet für die Nacht dann, in der er loslegen möchte.
Ja, er hat ja noch nicht mal die Nacht dazu auserkoren. Also wenn man sich mal die Zeit vorstellt für die eigentliche Geschichte, ohne Rückblenden und Erklärung und so ein Kram, ist es, er geht in den Laden, holt sich das Zeug, geht nach Hause, betrinkt sich und am nächsten Abend, er schläft noch eine Nacht drüber damals, und am nächsten Abend betrinkt er sich und geht los. Mhm. Also wir haben zwei Nächte. Mhm. Da spielt es. Und was er am Tag dazwischen gemacht hat, ist gar nicht klar. Mhm. Ja, also der macht es ja, macht es ja immer einen Abend so, wobei er aber auf Arbeit war oder dem nochmal verfolgt hat und so weiter. Aber im Grunde ist das so, ich habe da so jetzt, wo du gerade gesagt hast, das ist alles schon so gesettet. Ich hatte gerade irgendwie hier Inglourious Basterds, die Eingangssituation, glaube ich, bei dem Kuhhirten. Hm. Da unterhalten die sich ja auch über die geflohenen Juden, die da irgendwo sind, und der Kuhhirte da oder der Milchbauer, also die ja irgendwie versteckt haben oder auch nicht. Das wissen wir ja nicht zu dem Zeitpunkt. Die sind ja einfach nur da.
Genau, und wir bekommen eine kurze Fahrt, genau.
Das, und dann kommt sagen, diese Kamerafahrt nach unten durch den Boden durch, und dann sind da die Versteckten. Mhm. So. Und so ähnlich hatte ich das jetzt hier auch, weißt du, weil im Grunde können wir uns ja diesen, wenn man das jetzt bildlich vorstellt, diesen unsicheren, ja, makaber, und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, und guckt sich das an und schwitzt und ist total unsicher. Mhm. Die Kamera fährt aber rum und guckt auf den Nachtschrank, mhm, und da liegt die Knarre. Und den Mitgliedsausweis im Sportclub oder irgendein Scheiß. Foto von Anderson und alles, was dazugehört, weißt du?
Ja.
Und schon ergibt diese ganze Situation, hat einen ganz anderen Dreh bekommen.
Genau, ja. Und so ändert sich auch die Interpretation, die wir im Prinzip im Verlauf der Geschichte so ein bisschen, im Verlauf dieser, ich glaube, 15 Seiten insgesamt dann so vornehmen, ne? Weil am Anfang könnte man ja wirklich denken, okay, vielleicht passiert da wirklich nichts und vielleicht ist eigentlich diese ganze Geschichte wirklich eine Reflexion. Vielleicht ist das ja diese Auseinandersetzung, die du jetzt als fehlend auch beschrieben hast, ne? Diese Auseinandersetzung mit, wie geht man eigentlich mit einem Verlust eines Menschen, den man geliebt hat, um und so weiter. Aber dann merkt man, nee, das entwickelt sich hier eher so in so eine Genre-Erzählung, in so ein Rache-Thriller-mäßiges Konstrukt dann im Endeffekt, ne?
Das habe ich nämlich auch gedacht, dass, also beim ersten Lesen habe ich gedacht, okay, es geht irgendwie darum, mit Trauer klarzukommen. Hm. Ja, dass es irgendwie so ein Implantat dafür gibt, um die Neuronen irgendwie neu zu bearbeiten, damit das irgendwie leichter geht oder so, ja? Hm. Okay. Oder vielleicht gibt es Erinnerungsdinger, wo dann plötzlich Amy wieder auftaucht und man sieht die dann nochmal, oder. Aber darum geht's nicht.
Genau, ja.
Es geht um seine Lösung.
Genau, und dann ist es ja auch ganz interessant, sich die Frage zu stellen, was bewirkt eigentlich dieses Implantat? Geht es wirklich nur um diesen letzten Schritt oder ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen und es braucht nur noch so eine Art Entschuldigung dafür, dass man diesen Schritt auch geht, weißt du? Weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich bin jetzt momentan so ein bisschen auf dem Stand, eigentlich wirkt dieses Implantat eher wie so eine Art Placebo. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel verändert hat, so im Großen und Ganzen. Es gibt eine Entschuldigung dafür, diesen Schritt zu gehen, gerade weil er nach der Implementierung ja eigentlich auch noch diese Skrupel hat und sich nicht ganz sicher ist, ob er das jetzt wirklich tun soll oder so. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass es dieses absolute Abfallen aller moralischen Grenzen eigentlich nicht wirklich gab, ne? Sondern das existiert
ist
ja noch.
Das ist ja auch eine Idee von Mark Carver gewesen, warum er das benommen hat, weil es könnte ja auch einfach nicht funktionieren. Ja, also auch so ein Entschuldigung. Ich glaube schon, dass das ein Teil Entschuldigung dafür ist oder Erlaubnisgebendes extra jetzt noch, jetzt darfst du. Mhm. So, weil wenn du es dann machst, dann liegt es am Implantat, ja, und nicht an dir. Mhm. So. Das ist natürlich, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie diese Implantate funktionieren. Ich glaube in dem Fall schon, dass es funktioniert hat, denn die Zweifel und die moralischen Bedenken kamen ja danach wieder, nach den 3 Tagen, nachdem das dann aufgehört hat. Das wollte er ja wieder weghaben, damit hat es ja geendet. Ja, er hat ja diesen befreienden Moment gehabt, nachdem mir klar wurde, okay, ja, Amy war halt einfach da. Und der Typ ist ausgerastet. He lost his fucking temper und there she was. Einfach da, zack, bumm. Eine Frustkugel in den Kopf gekriegt oder so.
Ja, mehrere Brustschüsse waren es, glaube ich.
Oder ja. Aber noch mehr, so, ja, genau. Ja. Und diesen Moment, den wollte er ja wieder haben.
Genau.
Und der war ja aber getrübt dadurch, dass ja seine moralischen Bedenken wiedergekommen sind. Und jetzt nennt er es Aberglaube. Jetzt glaubt er selber nicht mehr daran. So, und jetzt will er das ja haben. Jetzt braucht er das ja. Also wir wissen nicht, ich glaube schon, es funktioniert. Wir wissen aber nicht, was genau wie es genau wirkt.
Ja.
Was wir wissen ist, dass es nicht durch Worte funktioniert, dass hier nicht irgendeine Stimme plötzlich da ist und sagt, die Menschen sind scheiße, sondern dass irgendetwas in den Synapsen oder so verändert wird, das dafür sorgt, dass Überzeugungen neu gepolt werden. So stelle ich mir das vor. Ja? Also deswswegen, er versucht ja auch die ganze Zeit in sich reinzuspüren und sagt, na, wann ist es denn jetzt soweit? Funktionieren die jetzt? Bin ich jetzt schon Misanthrop? Bin ich jetzt schon Nihilist? Oder ist es jetzt immer noch nicht so weit? Oder ja, also woran merkt man das eigentlich?
Ja.
So.
Also was er ja auch vermisst hat eigentlich und was er ja auch am Ende dann wieder haben möchte, ist ja diese Entscheidungsfreudigkeit, ne? So wird das ja beschrieben, so diese Bereitschaft, Dinge zu tun, Sachen anzupacken, dann irgendwie, so wird das ja auch irgendwie umschrieben, ne? Das heißt, es geht ja eigentlich auch um so eine grundsätzlich andere Lebenseinstellung, die er eventuell vorher ja gar nicht so sehr gehabt hat. Das wissen wir ja nicht, wir bekommen ja so relativ wenig mitgegeben von der Figur an sich, außer so diese innere Monologe, aber vom Leben ansonsten außerhalb des Zustandes, in dem er Single ist und seine Frau tot ist, wissen wir ja im Prinzip nichts. Aber vielleicht gibt es da auch so diesen, weiß nicht, diese Bereitschaft, jemand zu sein, der sein Leben selbst in die Hand nimmt in einer gewissen Form und der so einen gewissen Mut irgendwie aufbringt und sowas, ne? Und das ist ja etwas, was, weil er muss ja jetzt im Prinzip niemanden mehr umbringen.
Du meinst jetzt danach alles, oder
ja,
was?
Ja, genau. Ja, ich rede jetzt von danach, genau. Also im ersten Moment nimmt er das ja, um die Bereitschaft zu erlangen, diesen Schritt zu gehen, den Mörder seiner Frau umzubringen.
Ja.
Und danach ist dieser Mensch ja tot. Das heißt, es gibt ja keine, ne, also es gibt ja eigentlich keinen Grund mehr, außerhalb dessen moralische Skrupel zu verlieren, um vielleicht noch jemanden, keine Ahnung, den Chef umzubringen, der ihm nicht passt oder ihm gestern einen blöden Spruch gedrückt hat oder angeschrien hat oder sowas, ne? Sondern es geht ja eigentlich eher um das Schaffen von einer anderen Identität. Und das passt ja so ein bisschen darauf, wie diese Implantate sonst eigentlich hier in dieser Geschichte implementiert werden. Nämlich, es wird ja im Prinzip darauf Bezug genommen, dass diese Implantate ja auch dafür da sind, sich selbst zu konstruieren in einer gewissen Weise. Es wird ja am Ende darauf eingegangen, dass man ja sich einen eigenen oder einen Musikgeschmack auch implementiert hat oder einen Geschmack für Videospiele oder sowas, ne?
Sexuelle also Vorlieben.
Was?
Sexuelle Vorlieben,
genau. Ja. Also auch homosexuell zu werden zum Beispiel oder bestimmte Stellungen oder sowas, ne, ja, die vielleicht die Frau zu Hause gerne haben möchte, aber man selbst findet das nicht so attraktiv und deswegen implementiert man sich das, damit beide eine Freude daran haben können, so in diesem Sinne, ne?
Genau.
Und das ist oder, ja spannend.
Gerade im Religionsbereich.
Genau.
Also einen Glauben oder eine Glaubensrichtung sich einzupflanzen.
Genau. Und das kann so auf diese Aspekte eben, also auf Religion, auf bestimmte popkulturelle Vorlieben und so weiter übertragen werden. Aber ich glaube dann eben auch auf Persönlichkeitseigenschaften, die man zu sich selbst gerne addieren würde. Ne? Also das ist ja was, was man im Alltag auch jetzt in der realen Welt sozusagen ja öfters auch mal hat, dass man sich denkt, oh, wäre ich nicht doch ein bisschen mutiger oder da bei der, in der Situation hätte ich sie mal angesprochen oder sowas. Ne? Und ne, dass im Prinzip das so auch ein Teil davon ist.
Das ist, die Frage habe ich mir auch gestellt, wobei wir ja nicht wissen, ist es wirklich etwas Neues, was dazukommt? Ja? Oder ist es, hebt es nicht das hervor, was sowieso schon irgendwie da ist, aber irgendwie verborgen ist in all den ganzen anderen Sachen? Ja? Vielleicht, also wir wissen ja nicht, ob die Implantate immer funktionieren oder ob die auch einfach mal nicht funktionieren. Ja? Aus welchen Gründen auch immer.
Genau, richtig.
Also, das und, wissen wir ja nicht.
Ja. Und da gibt's ja auch eine Übertragung oder einen schönen Hinweis am Anfang, weil das fühlte sich für mich tatsächlich an wie in einem Bücherladen. Das merkt man ja auch anhand der Kategorien, ne? Das sind so diese Lebensweisheiten und sowas und so werden sie reich.
Ja,
und
ja, dieses Self-Improvement-Kram.
Genau, das sind ja im Prinzip so diese Ratgeber, die man öfters mal in Bücherläden und so findet, ja, einfach, ne? Und da ist ja auch nicht klar, wirkt das jetzt tatsächlich, ne? Also im Sinne von wirkt das jetzt tatsächlich, ne? Das meiste ist natürlich sehr, sehr reißerisch dann im Endeffekt und man wird natürlich nicht reich, weil man ein Buch von irgendjemandem liest, ne? Aber, im Endeffekt diese Versprechen, die da drin stecken, ne? Und das ist ja was diese Implantate im Prinzip dann auch versprechen, dass man im Prinzip, anstatt ein Buch zu lesen von einem erfolgreichen Geschäftsmann beispielsweise, dass man sich ein Mindset implementieren lässt, was einen dann dazu bringt, ne? Genau, also richtig. Eine Ideologie implementieren lässt im Prinzip, die dann aber vielleicht in der Realität nicht die gewünschte Auswirkung vielleicht dann hat. Ne?
Ja, wie es ja heute auch ist.
Genau.
Also selbst wenn du das Mindset hast oder das die Haltung dazu zu Geld und Erfolg und was ist das überhaupt, dann heißt es ja trotzdem noch nicht, dass das erreicht wird. Beziehungsweise so, es gibt ja kein objektives Ergebnis dafür.
Genau.
Ist ja nicht, wenn du XY erreicht hast, dann bist du wie alle anderen reich und angesehen, sondern das ist ja, jeder für sich steckt ja das Ende ab oder das Ziel ab.
Genau. Und man würde sich mal vorstellen, alle würden sich dieses Implantat implementieren lassen. Gibt es ja trotzdem nur einen begrenzten Reichtum in einer Gesellschaft, der ja dann trotzdem verteilt werden muss. Das heißt, im Endeffekt können ja nicht alle wohlhabend werden. Gut.
Ja, genau, also, wenn man so von außen sieht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gehen von, was hatte der von gemacht? Er hatte das ein Beispiel gehabt, du bist großartig. Also so diese Haltung zu sich selber, dass man sich so annehmen kann, wie man ist und das auch wertschätzen kann. Das steckt ja irgendwie so dahinter, ja. Und ich glaube, dass das gibt es immer, ja. Irgendwo ist das in jedem verborgen. Denn sonst, glaube ich, hätte man ein richtiges Problem, wenn das gar nicht vorhanden wäre. Und diese Implantate nutzen dieses, wenn es noch so klein ist. Da ist irgendwas da. Und wenn es nur darum geht, dass man eigentlich im Kleinen, so stelle ich mir das jetzt vor, wie das funktionieren könnte, total, keine Ahnung, stolz darauf ist, das geilste Rührei der Welt zu machen. Ich mache ein richtig geiles Rührei. Ich weiß so richtig, das suppt nicht, das ist nicht zu trocken, es schmeckt nicht zu, weißt du, so so insgeheim denkt man ja manchmal so, ach geil, es ist schon, also besser geht's nicht. Ja? So. Und dieses Gefühl, diese Haltung dazu wird durch diese Implantate quasi aufgepustet, aufgeblasen oder hervorgeholt und auf alles das andere übertragen, was man noch so macht. Aber da ist schon was da. Mhm. Ja, und so stelle ich mir diese Funktion dieser Implantate vor. Was dazu passen könnte, dass Mark Carver ja im Grunde, wie er es ja dann gesagt hat, wenn wir alle ehrlich zueinander sind, wollte er halt Anderson umbringen.
Ja,
genau. Und das würde ja bedeuten, okay, pass auf, das Implantat sagt, klar, du willst ihn umbringen, hast aber Sorgen, weißt du, dann machen wir es nicht so, dass wir die Sorgen wegschieben, sondern wir holen einfach den Wunsch einfach noch ein bisschen höher und machen den wichtiger oder diesen Misanthropismus, diesen Menschen sind Fleischgedanke, ja, der ist ja irgendwie schon da. Aha. Ja. Nicht alle Menschen sind Fleisch, aber manche Menschen eben schon. Und da haken wir an. Wir Nanobots haken da an und ziehen uns das hoch und legen das so ein bisschen. da. So stelle ich mir das vor.
Genau. Also, dass er für einen temporären Zeitraum, also das Versprechen ist, für einen temporären Zeitraum eine Eigenschaft hervorgehoben zu bekommen oder weggestrichen zu bekommen, zum Beispiel moralische Gepflogenheiten oder sowas, um eine bestimmte Aktion fortzuführen. Also sich selbst für einen gewissen Zeitraum von 3 Tagen in einer gewissen Weise.
Bei ihm sind es 3 Tage. Es geht bis unendlich. Genau. Man kann sich das komplett neu.
Genau, aber in seinem konkreten Fall sollte es für 3 Tage sein. Und er wollte sich für diese 3 Tage in einer gewissen Weise rekonstruieren, so seine Gehirnfunktion sozusagen oder bestimmte Bedürfnisse oder so, ne? Und das ist ja etwas, was man hier generell dann eben hat. Also man kann sich ja mal die Frage stellen, was ist eigentlich das Selbst? Gibt es da etwas Ureigenes oder ist im Prinzip alles, was wir in unserer modernen Welt dann eben haben, ist das nicht in gewisser Weise auch in uns reinkonstruiert? Sind gewisse Musikgeschmäcker nicht, sind wir nicht da davon abhängig, welchen Musikgeschmäckern wir überhaupt über den Weg laufen im Verlauf unseres Lebens, ne? Und welche besonders bei uns jetzt oder eine bestimmte Bedeutung für uns haben. Das konstruieren wir uns ja alles im Prinzip zusammen zu so einem Gesamtmischmasch im Endeffekt. Wenn wir zum Beispiel darauf angesprochen werden, ja, was ist denn eigentlich deine Lieblingsband? Dann sind das halt bestimmte Bands, die man irgendwann mal entdeckt hat. Und wenn man diese nicht entdeckt hätte, dann wären es halt andere, weißt du? Also es ist so ein bisschen austauschbar und auch abhängig dann von bestimmten Lebensperioden dann in gewisser Weise oder bestimmten Momenten und Erfahrungen.
Aber gemeinhin ist, dass Musik genau. Musikvorliebe ist.
Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt sagen möchte, also eigentlich bin ich im, keine Ahnung, im Schlager zu Hause, ja, und möchte jetzt aber gerne, eigentlich möchte ich jetzt gerne mal Klassik hören, aber ich finde das zum Kotzen langweilig. Ich möchte das jetzt mal mir jetzt hier, keine Ahnung, 24 Stunden Wagner geben und mach das bitte, dass ich das geil finde,
ja,
ja? Dann sagt das ja nicht, ich find's Wagner geil, viel Spaß, Klassik und so, sondern es geht ja darum, an diese Liebe für Musik anzuhaken, die ist ja da. Und das kann man auch machen mit irgendwem anders, aber irgendeine Liebe zur Musik, die gibt es ja.
Ja,
das gehört ja irgendwie dazu. Und da gibt es Leute, die hören eher das Radio nebenbei, aber es ist trotzdem Musik, ja. Und jeder tanzt und jeder kennt, was auch, Life is Life oder irgend so ein Kram. Na, 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 na. Ja.
Sehr gut. Jetzt oder werden wir abgestraft wegen GEMA. Ja.
Spaß. Aber irgendeine Verbindung gibt es und die kann. Die nehmen wir jetzt und dann machen wir, dass du auch Klassik geil findest.
Genau. Und die ist auch abhängig von der spezifischen Situation. Also keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel, finde zum Beispiel eine bestimmte Person sexuell attraktiv und die sagt mir irgendwann mal, ja, ich finde Klassik total geil. Und du selbst kannst das aber nicht. Du hörst lieber Kendrick Lamar und Jay-Z und willst dann, keine Ahnung, diesen Musikgeschmack dir rein implementieren für diese spezifische Situation und Person, um dann eben besser anzukommen sozusagen. Also es ist auch situativ abhängig. Das wird hier in diesem Buch mit Musik nicht so beschrieben, aber anhand der sexuellen Vorlieben wird es ja zum Beispiel gemacht, ne? Oder auch, dass man eben, dass, keine Ahnung, eine bestimmte sexuelle Orientierung, bestimmte Vorteile in der Gesellschaft oder sowas hat, das gibt es ja durchaus auch, ne? Also da gibt's ja, er stellt ja die Frage, warum sollte man eigentlich homosexuell oder heterosexuell werden, je nachdem, ne? Und da gibt's ja, kann man sich ja überlegen, warum, ne? Weil es, keine Ahnung, vielleicht, weil Homosexualität verpönt ist in gewissen Kreisen oder so weiter und so fort, oder vielleicht Homosexualität in gewissen Gruppen eher anerkannt, keine Ahnung, ne? Aber diese verschiedenen Sichtweisen gibt es ja dann im Endeffekt und das kann man dann sozusagen alles so austauschen. Man kann im Prinzip jeden Aspekt seiner Persönlichkeit in einer gewissen Weise austauschen, je nachdem, wie es in die eigene Lebenssituation zu einem sozialen Umfeld und zu einem gesellschaftlichen Umfeld besser passt.
Einfach. Ich glaube nicht, dass es umtauschen ist, sondern eher hervorheben. Ich stelle mir vor wie so ein Character Sheet bei irgendeinem Rollenspiel, weil du hast von keine Ahnung, Geschicklichkeit, Stärke, Ausdauer, bla bla bla, hast die ganzen Dinger und je nachdem, wie du die Werte hochmachst, so anders sind deine Ausprägungen. Nur haben wir es nicht so rudimentär, sondern wir haben im Grunde alles das, was uns als Menschen reinbringt. Wir haben das Bedürfnis nach Nähe, ja, wir haben das Bedürfnis nach Musik und Gestaltung und was nicht alles noch. Als komplette Ding, das ganze bunte Ding. Und ich glaube, alles, was dort ist, in diesem ganzen Regal, ob das jetzt hier im Religionsbereich ist oder ob das jetzt in dem ganzen Skills-Bereich ist oder in irgendwas, ja, ich glaube, es ist immer irgendwas, was schon da ist. Es kommt nichts komplett Neues dazu.
Genau, aber das Hervorheben von einzelnen Sachen würde ja dann ein Selbst ausmachen. Also ein Selbst, das nicht von Implantaten im Prinzip.
Absolut, richtig. Ja? Also genau, die Implantate ersetzen nichts.
Ja.
Die holen nur hervor oder machen weniger.
Genau, und da stellt sich ja dann auch wieder eine interessante Frage, was ist denn eigentlich besser für einen selbst in der Gesellschaft? Ist es tatsächlich, wie man oftmals hört, man selbst zu sein? Oder ist es besser in einer gewissen Weise, sich anzupassen oder angepasst zu werden, um eine andere Person zu sein, die vielleicht ein bisschen weiter weg ist, die dann aber wiederum dafür sorgt, dass es eine bestimmte Akzeptanz gibt, die vielleicht eher gegeben ist und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine Frage, die hier mitschwimmt.
Ja, ja, ich kann mir, also das ist genau, also meine Frage war auch, ist es die ultimative Anpassung, nur an was halt? Also wer passt sich jetzt an was an? Das wissen wir auch nicht. Wir haben nicht so eine Idee darum, was da jetzt los ist. Ist es vielleicht aber auch einfach gut, sowas wie Blockaden abzubauen? Ja, so Sachen, die, es gibt ja, keine Ahnung, für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Ja, da steht es, oder mit anderen Neurosen und schieß mich tot. Stehen solche Sachen einfach auch nicht einfach willentlich zur Verfügung. Ja, die können sich noch so sehr einreden, jetzt aktiv zu werden. Ja, aber wenn eben die Depression kickt, dann ist da nichts mit aktiv werden. Ja, siehe Labrust, wie heißt er? Florent.
Ja.
Das geht dann einfach nicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die dann irgendwie da auch da so anknüpfen an so Sachen, sagen, okay, pass auf, nur ein bisschen aktiv, dass du handlungsfähig bist, dann machen wir was so. Da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Oder Leute, die so unter, stell dir vor, man kennt das vielleicht so aus der Schule noch, du musst einen Vortrag halten vor der Klasse oder noch schlimmer, Sportleistungskontrolle und die ganze Klasse guckt zu oder Musik-LK, sing vor der Klasse. Grauenhaft.
Na, bei Vorträgen gibt es ja irgendwie diesen berühmten Tipp, ja, hau dir halt vorher irgendwie einen kurzen rein, Schnaps, und dann geht das vielleicht sogar nochmal besser irgendwie, ne? Also das wäre ja auch so das Hinzufügen von etwas oder das Hervorheben von bestimmten Charaktereigenschaften.
Ja, genau, stimmt. Im Grunde ist es das. Du nimmst die Aufregung runter, weißt du, und die Nervosität und dieses bisschen Selbstbewusstsein, egal, kommt ein bisschen nach oben. Ja, genau, im Grunde ist es das. Und es gibt ja wirklich Menschen, also die leiden ja unter so Kram. Ja, die sind dann, können nicht vor Leuten reden. Die sind total witzig, eloquent, wenn es im sozialen Austausch geht, haben Freunde ohne Ende, aber sobald die irgendwie vor einer Gruppe stehen, dann funktioniert das einfach nicht.
Für uns ist das gar kein Problem, trotz dass wir Millionen Zuhörer haben natürlich, ne? Überhaupt kein Thema. Also ich bin da total locker,
muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, das machen wir dann, gucken wir mal, wie denn die Linkses Arena auf dich reagiert, wenn wir auf die Bühne gehen.
Ja, genau. Also von den Tausenden von
kompliziert Leuten, verbaut gerade.
Uns reich machen, indem sie Karten kaufen. Ja. Dann haben wir Wealth. Weil wir gute Bücher lesen.
Ja, oh Gott. Ja. Wir werden unser eigenes Opfer. Ja. Genau, und ich glaube, dass diese Implantate für sowas richtig, richtig gut sein können. Und aber natürlich für die ganze Scharlatanerie. Ja, ich will jetzt hier ein dickes Auto haben und los geht's. Ich will jetzt selbstbewusst sein. Ich will geliebt werden. Ich möchte alle Leute lieben. Und also diese ganze Self-Improvement-Bewegung, weißt du, was du heute, das ist ja heute, das kennt man ja. Ja. Sei die beste Version deines Selbst,
genau.
Und mach es so wie die anderen und komm in meine Gruppe und dann geht's los.
Richtig, was unter dem bösen Wort des Neoliberalismus ja immer gelabelt wird auch. Ne? So diese Selbstverbesserung und der Freiheitsgedanke, der da drin steckt, dieses sich selbst entwerfen und so, was ja in einer gewissen Weise total positiv ist, aber dann eben auch als Verkaufsargument für bestimmte Produkte dann eben immer wieder.
Ja, und dann stellt sich die Frage, wer orientiert sich jetzt hier an wem? Ja, also
genau, wird man nicht eher eine Kopie von etwas davor, ja, sozusagen, ne?
Ja. Und wo ist das Original? Oder drehen wir uns jetzt im Kreis und kopieren uns gegenseitig, bis wir uns alle durchkopiert haben und dann ist wieder was anderes draus geworden.
Genau, ja. Trends und so.
Ja, genau. So. Also das ist spannend. Ich finde dieses Konzept mit diesen Implantaten finde ich irgendwie geil. Das ist auch so ein Wunsch, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist so ein Wunsch von diesen, von so, von Menschen, glaube ich einfach. Ich möchte mich gerne verändern, möchte gerne irgendwie anders sein, weil mir manches im Weg steht. Aber das zu tun, das ist unglaublich anstrengend, das darf man nicht vergessen. Ja, so eine Haltung anzunehmen wie Menschen sind Fleisch oder liebe dich millionenfach und so ein Kram, das ist ja mit richtig Überzeugungsarbeit verbunden. Über Jahre, über richtig viele Zeit. Es geht ja nicht einfach mal so, weil ich jetzt diesen Kurs am Wochenende besucht habe und hinterher ist die ganze Welt anders. kann funktionieren. Mhm. Häufig ist es das nicht oder es ist unglaublich anstrengend. Mhm. Und das nimmt alles davon.
Ja,
ja. Total. Und das passt ja genau perfekt zum zur Trauerarbeit.
Ja.
Muss man nicht machen, gehe ich durch, ist egal. Brauche ich mich mit, also mit dem Thema brauche ich mich nicht auseinandersetzen.
Ja, ja, absolut. Ja. Ich fand es auch interessant, dass das im Großen und Ganzen ja auch eine Geschichte ist, die erstmal so diese Cyberpunk-Geschichte hervorhebt und wo man so gewisse Assoziationen dann irgendwie hat und dann am Ende sogar noch in so einen Thriller-Plot reinkommt im Endeffekt, ne? Also in so einen Rache-Plot dann im Endeffekt,
ja.
Der ja auch eine literarische oder generell eine Form des fiktionalen Geschichtenerzählens ist. Und fand in dem Moment, aber das geht jetzt von der Interpretation her so weit, aber ich stehe auf diese kleinen Hinweise irgendwie, geht ja auch einher mit der Erzählung, dass es ja auch so Videospiel-ähnliche Implantate gibt, die einen im Endeffekt in so eine andere Welt bringen, was ich mir so vorstelle wie VR, nur in einer Zukunft noch wesentlich realistischer. Und dann noch mit der Information, dass sozusagen dieses Implantat auch auf Ewigkeiten hin
unendlich
gestellt werden kann, dass es vielleicht auch so diese Interpretation gibt und diese Frage, ist das hier überhaupt irgendwie passiert oder befinden wir uns nicht in einer komplett digitalen Welt, die, weißt du, also so dieses diese Matrix-Geschichte dann
ja,
wieder. Aber dafür
gibt
es hier nicht genügend Hinweise, ich weiß. Aber ich finde diesen kleinen Hinweis irgendwie so, so spannend, dass der aufgestellt wird.
Was war da der Hinweis?
Dass du im Prinzip diese VR-Experience hast in Kombination
so,
mit der
Generation.
Möglichen Unendlichkeit ja. dieser Erfahrung. Und vielleicht auch diese Möglichkeit, dass im Prinzip ein das, was man sieht, als irgendwann als wahr angenommen wird, einfach komplett. Ne? Aber ich meine, in dieser Geschichte könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass ein Videospiel dann auch irgendwann zu Ende ist und so weiter und so fort. Ne? Aber
ja.
vielleicht auch, dass man sich, dass es vielleicht auch so etwas gibt wie Sims. Weißt du?
Ja, Second Life oder irgend so ein
genau.
Kram.
Und ja. da sind wir dann wieder bei Matrix, wo ja dann ein paar Jahre später der Matrix-Protagonist auch Anderson mit Nachnamen heißt. Das fand ich so ganz witzig, um das so. Ich weiß nicht, ob die Wachowskis diese Geschichte gelesen haben, aber ich fand das einen ganz schönen Zufall. Kann man ja jetzt nicht beweisen, ob das irgendwie darauf aufbaut, aber fand ich ganz
okay.
interessant irgendwie.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ob das jetzt eine virtuelle Realität ist, kann ich nicht sagen. Habe ich jetzt irgendwie keine Hinweise gehabt. Es war auch nicht mal so ein durchgeschimmertes, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, die erste Generation ist raus. Hm. Die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt die Axiomatics, die zweite Generation und dann gehen wir eher dahin und dann haben die Leute was davon, anstatt sich in ein Videospiel reinbeamen zu lassen, sondern sie sind in der Verbesserung der echten Welt. Keine Ahnung.
Oder der Verbesserung einer virtuellen Welt, ne? Und das, Ich weiß. Ich fand es ganz spannend. Ich finde diesen Hinweis, dass wir es eben nicht eigentlich mit etwas zu tun haben, was realistisch ist, sondern im Sinne von eines Plots, der eigentlich auch unabhängig von dieser Implementierungsgeschichte irgendwie als Rache-Geschichte stattfinden könnte, weißt du? Also, dass wir es im Prinzip mit einer Fiktion, einer Fiktion zu tun haben.
Ja, ja.
So.
Ja,
das ist Greg aber das geht eigentlich zu weit und um das sicher wissenschaftlich,
aber ich glaube,
wie wir ja sind.
Ja, ich glaube, wenn es das wäre, dann, und das meinte ich vorhin mit dieser Theorie dieser Kurzgeschichten, das wäre ein anderes Thema. Das Thema ist hier, wie gehe ich mit meinen Überzeugungen um? Welche sind meine und wie kann ich die verändern? Das ist das Thema. Und das Thema ist nicht fiktive Welt, virtuelle Realität und was ist Realität? Glaube ich nicht, weil wenn es das gäbe, dann es hätte mich, glaube ich, irre verwirrt, wenn zum Schluss aufgeploppt wäre, oh, herzlichen Glückwunsch, das Spiel ist vorbei.
Ja.
Naja, was?
Hätte ich aber spannend gefunden.
Ja. Nee, das ist wie, oh, es war alles nur geträumt.
Ja, ja, genau.
Das ist so banal. Es ist so, oh ja, okay, kennen wir.
Vielleicht auch aus einer heutigen Sicht banal irgendwie, ne?
Es also, macht alles so, ja, ach, es war alles nur ein Traum. Ja gut, dann ist es halt nie passiert. Toll, und was habe ich jetzt hier gelesen? Nichts oder was? Also um was ging es jetzt hier gerade? Ja, ja. Deswegen, ich glaube, das wäre ein anderes Thema. Das war jetzt mein Punkt eigentlich. Es wäre ein anderes Thema gewesen, außer das, was es jetzt
alles gut,
für ein Thema
ist. Ich verstehe, dass der Punkt vage ist.
Okay. Ja, ja, das ist er. Das stimmt.
Ja.
Ich habe noch eins.
Ja.
Hast du noch eins?
Ich habe eins, aber das würde ich gern ganz am Ende machen.
Ganz am Ende, okay. Ich habe ein kleines noch, und zwar gibt es eine Anspielung auf zwei Science-Fiction-Richtungen. Und zwar hat Mark, als er sich betrunken hat, hat er in den Spiegel geschrien, Hal hat das erste Gesetz gebrochen. Hal hat das erste Gesetz gebrochen. Ja. Und das ist die Anspielung, denke ich, auf Hal 9000 von 2001, Odyssey im Weltraum.
Genau.
Und
von Arthur C. Clarke und dann verfilmt im selben Jahr von Stanley Kubrick.
Genau. Und das erste Gesetz ist natürlich das erste Robotergesetz von Asimov gewesen. Und das sagt, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Und da ich jetzt diesen Film nicht mehr so hatte, habe ich natürlich Perplexity gefragt, hat Hal 9000 gegen das erste Robotergesetz verstoßen? Und die Antwort von Perplexity ist, ja, Hal 9000 hat gegen das erste Robotergesetz verstoßen. Das erste Robotergesetz besagt, dass ein Roboter kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen darf, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. In dem Film 2001, Odyssey im Weltraum, verweigert Hal 9000 Dave den Zugang zum Raumschiff Discovery, nachdem er entdeckt hat, dass die Crew plant, ihn abzuschalten. Durch diese Handlung gefährdet Hal 9000 aktiv das Leben der Astronauten und verstößt somit eindeutig gegen das erste Robotergesetz. Mhm. Stimmt das soweit? Ich hab nicht mehr, ich muss jetzt einfach so.
Ich hab's nicht im Kopf, du überraschst mich.
Gut, nehmen wir jetzt mal so an. Fand ich ganz witzig, dass es darauf eine Antwort gibt.
Ja.
Ja. Und ja. Diese Anspielungen sind mir in der Kurzgeschichte aufgefallen.
Weißt du noch, in welchem Zusammenhang dieser Satz fällt mit dem Verletzen des Robotergesetzes?
Bei Mark?
Ja.
Der nimmt diese Nanobots, wartet darauf, dass irgendwas anfängt und beschließt, sich zu betrinken. Und dann weiß er nur noch, dass er im Bad ist und völlig paranoid da irgendwie rumschreit und in diesen Spiegel schreit. Das schreit er in den Spiegel, ja. Und dann Blackout und dann wacht er wieder auf.
Ja, okay.
Mit Übelkeit und Kopfschmerzen.
Ja.
Ja?
Was ja interessant ist, weil die Robotergesetze ja eigentlich dafür genau für so etwas gemacht sind, dass eben Menschen beispielsweise nicht verletzt werden können. Und da gibt's ja eine interessante Parallele zwischen im Prinzip Roboter und Mensch. Nämlich kann man ja hier in dieser Geschichte auch den Menschen als eine Art roboterhaftes Wesen wahrnehmen, wo im Prinzip ein paar Schaltkreise umgesetzt werden durch die Implantate und dann hat man im Prinzip auch so eine roboterähnliche Figur. Also es gibt sozusagen diesen Punkt, dass beides konstruierte Wesen sind und dass man sie umprogrammieren kann in einer gewissen Weise, ne? Also das finde ich ganz spannend. Also dass im Prinzip die Implantate dafür sorgen, dass ein Mensch dann im Endeffekt vielleicht, auch wenn er das nicht tun würde, ursprünglich, mit ursprünglichem Gedanken, dann gegen etwas verstoßen würde, was Menschen ja eigentlich gut finden und programmiert haben, dass Roboter das nicht machen. Weißt du?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kannst du es nochmal irgendwie
also diese, erklären? Diese Ähnlichkeit oder Gleichschaltung im Prinzip von Roboter und Mensch oder diese Ähnlichkeit, die da hergestellt wird. Also Roboter sind veränderbar. Ich kann auch Implantate reinbauen sozusagen, um im Prinzip zu verändern, wie sie agieren.
Ja.
Und das macht man hier ja bei Menschen auch.
Okay.
Darauf wollte ich hinaus.
Okay. Gut, ich dachte, du beantwortest die Frage, warum er das gesagt hat.
Ach so.
Warum schreibt Mark das in den...
Ach so, das da habe
ich gerade keine Idee. Darauf hattest du jetzt eine Antwort. Ich dachte, das ist jetzt die Rampe zur Antwort auf diese Frage. Ach so, nee,
ich gebe hier doch keine Antworten. Mir ist nur diese Ähnlichkeit aufgefallen. Irgendwie.
Ja, nee, okay.
Aber ich wollte nicht,
ja. Das weiß ich. Frage mich nur, warum ist das so ein Ding? Ist das so ein kleines Greg Egan will was in eine Referenz bringen oder
dass
so?
Er Menschen als Roboter sieht vielleicht oder auch als veränderbare Wesen, genauso wie so wie sie Roboter sind, also in einer bestimmten Dystopie vielleicht.
Weiß nicht. Wenn er sagt, Hal hat gegen das erste Robotergesetz verstoßen, bedeutet das, der Roboter hat den Mensch betrogen, richtig?
Ja.
So, er hat sich die Nanobots eingebaut. Oh, vielleicht ist es einfach, vielleicht setzt er sich gleich. Hal, also die Nanobots setzt er mit Hal gleich und das erste Robotergesetz, der Mensch ist er und er ging ja davon aus, die wirken nicht, die halten mich davon ab, keine Ahnung, zu leben oder jetzt ein besseres Leben zu führen oder, weißt du, ich meine? Ja. Also vielleicht ist das so in diese Richtung gebaut.
Ah ja, okay.
Oder es ist zu konstruiert.
Ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz charmant. Also so diese, oder generell so diese Gleichschaltung von Mensch und Roboter oder diese, Gleichschaltung in der Beeinflussbarkeit, sagen wir es mal so, also dass der Roboter beeinflusst werden kann durch seine Programmierung und der Mensch aber auch in einer gewissen Weise programmiert werden kann. Es ist ja ganz interessant, es wird zu Beginn angesprochen, dass es erstmal eine Art politischen Willen gab, dass diese Implantate gar nicht auf den Markt kommen und die Firma es aber dann geschafft hat, dass sie auf den Markt kommen dürfen, weil es eben so einen gesellschaftlichen Push gab im Sinne von, ja, ihr könnt doch dieser Firma nicht ihre Freiheit nehmen, sozusagen, ne, Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist da so ein gesellschaftlichen, das wurde relativ zu Beginn mal beschrieben. Ich kann dir die Stelle danach mal sagen. Ich werde es jetzt nicht raussuchen.
Ist es denn mit dieser Gedankenpolizei gewesen?
Richtig, ganz genau, richtig.
Das habe ich anders verstanden. Weil ich dachte, da ging es darum, wir können doch nichts verbieten, was, also wir können doch jetzt keine negative Weltanschauung verbieten, weil die gibt's doch bei anderen Menschen ganz natürlich. Also wo sind wir denn da?
Genau, aber
das,
auch...
Also ich dachte, das ist der Punkt.
Genau, aber das ist ja sozusagen auch auf einem Markt eine Form von Freiheit. Das wird da auch gesagt, dass es irgendwie so eine Bürgerbewegung dann eben auch gab oder dass die Firma es geschafft hat, eine Bürgerbewegung zu initiieren, dass man für die Freiheit dieses Unternehmens dann auch kämpft sozusagen. Oder dass eine Gesellschaft dann nicht sagen kann, ja, aber du kannst doch nicht verbieten, dass dieses Produkt auf den Markt kommt und so weiter. Und dass man dann gesteuert wird sozusagen. Das ist, weil die Regierung ist so eine Art Gedankenpolizei und es gibt ja dann die Freiheit, diese Implantate sich einzusetzen. Gleichzeitig bewirken diese Implantate ja dann wiederum, dass du eben nicht frei bist in deinen Gedanken, sondern in einer gewissen Weise dich steuern lässt. Nicht von einer Firma oder sowas, sondern einzig von dem, was dort einprogrammiert wurde. Also im Endeffekt dann schon irgendwie. Dann
von der Gedankenpolizei.
Ja, durch das Kapital dann im Endeffekt.
Okay. So. Okay, gut. Jetzt habe ich einen Punkt noch.
Ja.
Und deinen willst du jetzt zum Schluss machen? Mein Punkt ist, ich versuche es mal zu erklären. Amy wurde getötet, ja, weil Anderson der Meinung ist, sie ist Meat, sie ist Fleisch. Mark befreit sich von der Trauer, indem er Patrick tötet, weil er der Meinung ist, Patrick, Menschen sind Meat. Und da ist die Frage, nähert sich im Grunde Mark eigentlich Patrick an, wo er den ja eigentlich so sehr verurteilt und dafür ermordet, für diese Einstellung. Verstehst du?
Ja.
Also irgendwie...
Möglich. Also ich finde ja auch zum Beispiel sowas wie ein Banküberfall ist schon, da brauchst du ja irgendwie eine gewisse Bereitschaft erstmal dazu. Und vielleicht gibt es ja, wird da hier nahegelegt, dass auch Patrick vorher ein Implantat ähnlichen Ausmaßes sich implementiert hat, um eben den durchzuführen im Endeffekt. Ne? Also dass schon diese Gleichheit zwischen beiden dann irgendwie besteht. Ne? Also das wäre ja naheliegend. Also wir erfahren ja relativ wenig über Patrick, muss man sagen. Aber diesen Schritt zu gehen, so eine Straftat dann zu begehen, halte ich schon für etwas, wo man vielleicht über die Implementierung eines solchen Nanobots vielleicht mal nachdenken könnte, dann im Endeffekt, um gewisse Fähigkeiten auch vielleicht dann irgendwie nach vorne zu pushen.
Die Richtung habe ich gar nicht gedacht, aber stimmt, dieser Patrick könnte ja auch irgendwie Nanobots drin haben, ja. Mein Gedanke war, dass wir, wenn wir so eine Skala haben von Moralität, sage ich jetzt mal, ja. Und dann sind wir auf der einen Seite mit hardcore unmoralisch Patrick Anderson, der einfach eine Frau getötet hat, weil er seine Geduld oder seinen Temper verloren hat, ja. Und dann haben wir die andere Seite von Mark Carver, der nie einen Menschen umbringen würde, der es für absolut falsch hält, das zu tun, egal was passiert, ja. Und im Laufe der Geschichte nähern sich nicht beide an, sondern Mark nähert sich in Richtung Anderson an, ja, mit der Haltung durch den Einsatz von, also gepusht durch den Einsatz von Implantaten. Und das ist, fand ich so interessant, dass das im Grunde der Ursprung des Problems ist die Lösung des Problems, ja?
Ja, wobei diese Skrupellosigkeit bei Anderson würde ich zumindest so ein kleines bisschen hinterfragen, dadurch, dass alles, was in dieser Bank geschehen ist, ja reine Interpretation ist eigentlich, weil es ja keine Überwachungskameras gab, beziehungsweise diese ausgeschaltet haben. Das heißt, wir wissen auch nicht, wollte Amy vielleicht irgendwie auf ihn losgehen, sich wehren in einer gewissen Weise und es war dann im Endeffekt wirklich nur ein Fall von Notwehr oder sowas. Das ist ja auch nochmal so eine Ebene, die da reinkommt, ne? Also Aber ich finde den Punkt, wenn wir davon ausgehen, dass er skrupellos ist und dass das dadurch geschehen ist, finde ich deinen Punkt zumindest naheliegend, ja. Also, dass er sich so angenähert hat.
Ja, wie ich gerade drüber denke, dann nachdenke, wegen ob nicht Anderson zu dem zur Bankraubzeit auch irgendwelche Nanobots hat, könnte man schließen darauf, dass der Bankraub ja selber sehr schlecht gelaufen ist. Und offensichtlich waren die nicht so professionell, dass sie damit irgendwie hätten umgehen können, sondern offensichtlich hat der völlig die passende Übersetzung von Lost My Temper ein, aber so den
Ach so, ne, die, so, die Fassung verloren.
Die Fassung, danke. Er hat die Fassung verloren und da einfach Geiseln erschossen. Oder eine Geisel erschossen, ja? Und das klingt jetzt nicht so nach einer professionellen Bande, die das einmal im Monat macht. Das klingt so nach, da habt ihr euch ein bisschen übernommen, Leute. Okay. Ja? Mhm. Irgendwie.
Absolut.
Und es kann natürlich auch eine Möglichkeit gewesen sein, warum er nicht so lange in den Knast gegangen ist, außer, dass er seine Leute da an den verraten hat. Mhm. So, da dachte ich, pass auf, hier sind die Dinger drin, das war jetzt nicht ganz so geil, ich nehme das jetzt raus, aber dann ist gut, ich bereue. Ja? Vielleicht aber auch nicht. Weiß man ja nicht.
Vielleicht hat auch Amy irgendein Implantat drin gehabt, was eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Charaktereigenschaft hervorheben sollte, die sie eigentlich für was ganz anderes haben wollte oder benutzen wollte. Oh. Und dann hat das dafür gesorgt, dass sie auf einmal dann in einer bestimmten Weise gehandelt hat, was dann wiederum Anderson provoziert hat, der auch eventuell ein Implantat drin hatte, was dafür gesorgt hat, dass er vielleicht dann Menschen erschießt dann einfach. Das ist,
ja, ne? Und also, ich stelle mir vor, dass gibt es sowas wie, ich möchte einfach nicht mehr weinen. Ja, ich möchte mehr lachen, mehr Freude in meinem Leben haben, ja. Und stell dir mal vor, du legst am Bankraub als Geisel und fängst einfach an zu lachen. Ohne Ende. Und hörst nicht auf zu lachen, wo du eigentlich weinen würdest, ja. Und dann kommt
der Joker, der Joaquin Phoenix Joker hat dann
im Endeffekt. Nein, ich meine einfach so ein richtiges Totlachen.
Ja.
Ja? Oder so ein Grinsen. Oder man weiß ja manchmal so, man kennt ja vielleicht irgendwie so, wenn man so mit jemandem redet und es ist irgendwie ernst und er fängt irgendwie an zu grinsen. Ja? Oder wie Leute, wenn die lachen bei der Beerdigung. Einfach nicht, weil das witzig ist, sondern einfach, weil das eine Reaktion auf das ist. Vielleicht ein bisschen fehlgeleitet, aber das ist halt einfach mal eine Reaktion darauf. Und vielleicht könnte es auch so ein Ding gewesen sein. Und er sagt, was ist denn hier, Phase? Hör jetzt auf damit. Und dann lacht die sich kaputt.
Ja. Und man will dann eigentlich aufhören und lacht sich dann darüber kaputt, dass man nicht aufhören kann und findet das dann noch irgendwie.
Ja, lustig. Und sie kann nicht, weil vielleicht gerade die Nanobots kicken.
Genau, ja.
Also, ja, aber kann weiß sein. Ich nicht.
Ja, total. Ja,
wissen wir nicht. Aber, ja. Aber das hätte er ja alles erzählen können.
Absolut, ja.
So. War das vielleicht hat er auch gedacht, er wird ausgelacht und das erzählt dann natürlich nicht, dass er ausgelacht wird.
Ja, ja, genau.
Dann sagt er lieber, naja, was soll ich sagen? Vielleicht war auch das nicht die Wahrheit.
Ja, absolut, ja.
Okay. So, das war meiner, jetzt bist du dran.
Gut, weiter möchte ich direkt auch drauf kommen. Ich wollte nämlich am Ende noch so ein bisschen was dazu erzählen und das hat man jetzt, glaube ich, in unserem Gespräch auch festgestellt, wozu eigentlich diese Kurzgeschichte einen verleitet. Und das ist eben zum einen, sich die Fragen zu stellen, und das hast du so ein bisschen angedeutet, dass man sich ja auch im Endeffekt so in die Situation dieser Person, also unseres Protagonisten, hineinversetzen könnte und sich fragen könnte, wie würde ich da eigentlich handeln? In einer gewissen Weise und wie würden vielleicht solche Nanobots bei mir kicken, wie fühlt sich das eigentlich tatsächlich an, ne? Und auf der anderen Seite, dass wir über diese gesamte Situation eigentlich so viele kleine Hinweise bekommen und Unklarheiten, wie zum Beispiel auch diese Kamera, also diese fehlenden Kameras in dem Banküberfall und im Endeffekt auch dieses Bewusstsein darüber, dass wir nicht wissen, inwiefern hat irgendeine Figur hier tatsächlich so ein Implantat drin, von dem wir nichts wissen. Dass das eigentlich dazu führt, dass wir die ganze Zeit am Philosophieren, am drüber nachdenken sind, am Interpretieren und es im Prinzip überhaupt keine Sicherheit über irgendetwas hier eigentlich gibt. Und das finde ich so spannend an dieser Geschichte.
Außer, wir wissen auf jeden Fall, wer Nanobots drin hat.
Genau.
Das ist der Verkäufer aus dem Implant Store.
Das stimmt, ja. Der hat
der
wahrscheinlich welche drin.
Der mit Herz und Seele Freuden ausstrahlt, dass er richtig Bock hat, da zu arbeiten und diese Sachen zu verkaufen.
Genau, ja.
Das ist so cyberpunkig, weißt du? Da bist du in so einem Laden, der steht dann irgendwie da und hat sein eigenes Zeug da im Kopf, weißt du so? Irgendwie, keine Ahnung, kannst du Schaltkreise kaufen, um die da irgendwie in die Hirnrinde reinzudingsen, weil du da irgendeinen Port hast oder weißt du so? Und er ist da und hat dann die ganzen Hirnrinden voller Ports und dann, ja, geil.
Ja,
ja so, also so ist, also bei ihm ist es klar, dass er Nanobots drin hat.
Beziehungsweise stellt sich ja auch bei unserem Protagonisten die Frage, inwiefern wirken diese Nanobots eigentlich? Da haben wir ja unterschiedliche Positionen, aber ich finde, das kann man unterschiedlich sehen und das kann man ja auch bei diesem Verkäufer sehen, weil vielleicht gibt es ja auch in der Realität sowas wie, jemand hat irgendwie so ein Buch gelesen, wo drin steht, man soll besonders freundlich sein und dann wirkt das so total cringe einfach die ganze Zeit, wenn die Person dem wirklich nachkommt. Und
oder er hat einfach Bock.
Ja, ja, genau.
Also, weißt du, wir hinterfragen das so, dass der auf gar keinen Fall Bock haben vielleicht, darf. Von sich aus natürlich, weil warum auch.
Genau.
Ja, aber vielleicht hat der einfach Bock.
Genau, ja. Aber das alles kannst du halt hinterfragen. Ja. Das alles kannst du interpretieren und da kannst du zu unterschiedlichen Schlüssen kommen und das macht diese Geschichte im Großen und Ganzen dann doch sehr spannend, ja. Und auch gerade dann im Nachhinein erst im Gespräch, wenn man so diese unterschiedlichen Positionen abgleichen kann, fand ich das sehr, sehr toll im Großen und Ganzen, wozu einen diese Geschichte verleitet dann im Endeffekt.
Ja, ja. Und ist es dann, also wenn nicht jeder Nanobots haben kann, ja, oder auch nicht, das weiß man nicht, ist es dann vielleicht einfach egal?
Genau.
Weißt du, also ist es dann hinfällig, können wir es nicht einfach, kürzt sich das nicht irgendwie raus aus der Gleichung und sagen, okay, gut, offensichtlich ist das jetzt das neue Wir, ob mit oder ohne, scheißegal.
Genau, ja. Aber das ist wieder so eine philosophische Frage, über die man jetzt weiter reden könnte, sozusagen.
Ja, ja.
Das
du könntest auch so tun, als hättest du Nanobots drinne, hast du aber keine drinne. Und tust dann so, als würdest du so tun, dass du tust. Weißt du so?
Also. Ja. Bietet ganz interessante Möglichkeiten,
wenn man
das anwenden könnte, ja.
Also.
Super.
Wir haben jetzt hier 1,5 Stunden auf der Uhr. Dieses Buch ist, ich finde es fantastisch. Diese Kurzgeschichtensammlung ist sehr, sehr gut. So gut, dass ich sie noch 2-mal gekauft habe, um sie zu Weihnachten zu verschenken. Denn jetzt ist Weihnachten. Und ich verschenke wirklich selten Bücher. Also ausgewählt und auch an ausgewählte Leute, wo ich weiß, okay, das ist es. Ist nicht hier, ich habe ein geiles Buch, hier, lies mal. Und dann wandert das dann in die zu verschenken Kiste unten vor die Tür. Da habe ich schon 2 im Blick. Denen wird das gefallen. Und ich kann euch wirklich die anderen Geschichten empfehlen. Also die The Safe Deposit Box ist so genial. Die ist so, so gut. Da ist so die Prämisse durchgedacht. Ja, da geht's dann, also ich will gar nicht, ist ja egal, warum. Die erste Geschichte, Infinite Assassin, ist super geil. Das macht richtig Laune. Du hast immer das gleiche, okay, geil, neue Geschichte, neues Geheimnis, neue Prämisse. Jetzt finden wir mal raus, um was es hier eigentlich geht. Und dann lassen wir uns mal drauf ein. Und das ist mit jeder Geschichte so. Und dies ist so gut, es macht so Spaß. Und das kann man wirklich gut lesen, auch wenn es auf Englisch ist. Und das kriegt man auch in 1-2 Sitzungen, kriegt man das wunderbar hin. Und dann hat man, ja, geil, super. Und dann kann man sich, muss ja nicht von vorne durchlesen, ich habe das auch irgendwie wild gelesen, und sucht man sich einfach irgendeine raus und die wird schon gut sein.
Ja.
Gebe ich euch Brief und Siegel.
Das mit Weihnachten müssen wir ganz kurz erklären, weil das haben wir eine Zeit lang nicht mehr gesagt. Also für uns ist gerade Weihnachten. Wir nehmen die Folgen nämlich immer weit im Vorhinein auf, im Endeffekt. Und für euch ist jetzt wahrscheinlich irgendwann Frühjahr, Sommer, irgendwie sowas. Aber also, bei uns, in unserer Welt, ist gerade Weihnachten 2024. Oder kurz vor Weihnachten zumindest.
Ja, das ist eine Nachricht aus der Vergangenheit.
Richtig, ja.
So. Okay. Das ist aber nicht die letzte Kurzgeschichte in unserer kleinen Kurzgeschichtenreihe. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch eine 5. nehmen. Vielleicht eine 6. Mal gucken, da sind wir uns noch nicht einig. Aber eine haben wir noch. Lukas, was sind die Hausaufgaben für die nächsten Male?
Einen richtig großen
bis nächste Mal.
Brocken. Einen Klassiker der Weltliteratur haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Und wir haben eventuell unterschiedliche Versionen beim nächsten Mal. Ich nehme jetzt einfach mal die Version, die wir aktuell hier liegen haben. Du hattest angedeutet, dir vielleicht noch eine andere zu kaufen. Eventuell müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall die wir ganz sicher hier haben, deren Perspektive auf jeden Fall mit einfließt, das ist die Version, die ich hier lesen werde, ist die aus dem Rowohlt Verlag, die auf einer Version aus dem Jahre 1959 basiert.
Genau. Im Grunde habe ich die gleiche zu Hause. Nur meine ist, da sind Notizen ohne Ende drin von einer gewissen Tanja, die das wohl irgendwann mal gelesen und notiert hat. Und ich glaube, das stört mich ein bisschen beim Lesen, wenn ich die ganzen Notizen habe. Ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre es ganz interessant, ich hole mir eine Version mit einer neueren Übersetzung und wir können mal schauen, was da so die Jahrzehnte zwischendurch machen.
Ja, kann man gerne machen.
Das denken wir nochmal durch. So, bis dahin. Fühlt euch frei, mitzulesen, mit zu diskutieren, mit zu reden, schreibt uns gerne einfach bei Insta oder diskutiert im Subreddit Nachwort Literatur Podcast.
Bewertet uns positiv auf Spotify, Apple und so weiter, wo auch immer ihr den Podcast hört.
Genau. Es gibt Möglichkeiten, die automatische Download-Funktion zu aktivieren. Gibt auch bei Spotify. Das könnt ihr gleich einstellen. Da braucht ihr euch gar nicht mehr drum kümmern und gucken. Und dann ist es nämlich gleich in eurem Podcast.
Podcatcher
eurer Wahl ist das gleich mit drinne. Und dann könnt ihr auch einfach mithören. Ihr müsst die Bücher nicht lesen, könnt ihr gerne machen. Ist uns völlig wurscht. Wir lesen sie, wir besprechen sie. Ihr habt jetzt mitbekommen, wie es läuft. Und das machen wir auch das nächste Mal so. Und damit frohe Weihnachten. Und
frohe Ostern vielleicht dann schon
ja,
bald.
Ja, irgendwas wird schon werden. Auf jeden Fall habt eine schöne Zeit. Und viel Spaß beim Hören. Bis dann. Ciao.
Ciao.